Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Ja, und heute darf ich mal wieder die Einleitung sprechen. Nachdem der Christian zuletzt ja immer das Zepter da an sich gerissen hat, darf ich heute in dieser besonderen Folge, ist ja eine besondere Folge, oder Christian? Ja,
auf jeden Fall.
In dieser besonderen Folge mal die Einleitung sprechen. Ja, was soll man sagen? Zuletzt hat sich ja die Polizei NRW mal die Ehre gegeben, ihr Bild über die Polizei, das wir so gezeichnet haben, nochmal so ein bisschen gerade zu rücken. Und zuletzt hatten wir eine nicht ganz so nette Folge 7, wo wir uns so ein bisschen darüber geredet haben, warum der Rettungsdienst nervt. Und tatsächlich haben wir dann erst erfahren, dass es auch Hörer gibt in der Bundesgeschäftsstelle der Jonita, nämlich den Benjamin, der mir dann geschrieben hat, hör mal, wollt ihr das nicht mal irgendwie mit jemandem besprechen, der davon Ahnung hat? Und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt, keine Kosten und Mühen gescheut und sitzen jetzt hier in Berlin.
Am Pranger.
Vor uns sitzt der Bundesvorstand oder einer der Bundesvorstände der Jonita Unfallhilfe, Jörg Lüssem. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke, dass Sie die Zeit sich genommen haben. Ich glaube, der Benjamin hat einfach mal 4 Stunden im Kalender geblockt. Ja, also Jörg Lüssem ist unser Bundesvorstand, aber wir haben ja viele Hörer, ASB, DRK, Feuerwehr und wahrscheinlich wird sich jetzt jeder fragen, okay, wer ist das eigentlich? Vielleicht der eine oder andere hat ihn mal gesehen in der Serie Undercover Boss, die ja ausgestrahlt wird. Dort hat er mitgemacht, war dort auch auf einer Rettungswache zu Gast und ich muss sagen, ich habe mich jetzt gar nicht so intensiv mit Ihrem Lebenslauf beschäftigt. Deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie sich einfach mal kurz vorstellen könnten, was Sie so gemacht haben, wie Sie überhaupt Vorstand geworden sind. Ich glaube, das wird einige interessieren. Sie kommen ja von ganz unten.
Ah, ganz unten, das ist eine scheußliche Formulierung. Ich bin ein Gewächs der Jonita, so kann man es, glaube ich, besser sagen auch und durfte tatsächlich in verschiedenen Funktionen tätig sein. Ich bin jetzt, wenn wir jetzt jetzige Position mal anfangen, ich bin seit 2014 Mitglied des Bundesvorstandes, also jetzt auch immerhin 7 Jahre, ziemlich genau sogar 7 Jahre und war davor ebenfalls 7 Jahre lang Mitglied des Landesvorstandes Berlin-Brandenburg und parallel 5 Jahre Finanzvorstand in unserem Landesverband Sachsen-Anhalt-Thüringen. Davor in der Bundesgeschäftsstelle, einige Jahre als Assistent des Bundesvorstandes und davor unter anderem zuständig für die Auslandshilfe, davor zuständig für den Bereich Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Und jetzt wird es spannend, bis 1999 nämlich, also von 88 bis 99, war ich im Rettungsdienst des heutigen Regionalverbandes Niederrhein in Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Da als Leiter des Rettungsdienstes, auch mitbeteiligt am damaligen Aufbau des Babynotarztdienstes. Das heißt, viele Dinge, ja, wie soll ich mal sagen, tatsächlich von der Pike auf gelernt und kennengelernt und von manchen Dingen, wie auch diesem, ja, ich hoffe mal auch die Erkenntnisse, die heute hier rüberkommen, da zehre ich tatsächlich auch von diesen alten Erfahrungen.
Ja, wobei das ja eine ganz andere Zeit war, ne? Wahrscheinlich.
Es ist eine total andere Zeit gewesen und ich habe das ja, also ich hatte schon mal erzählt gehabt hier und erzähle es immer wieder auch gerne, also bis 1999 im Rettungsdienst zu sein, da sind viele Dinge, auch technischen Hilfsmittel, da hat sich vieles weiter bewegt. Algorithmen, die kann man neu lernen auch und ich ertappe mich manches Mal dabei. Ich habe eine Weile bis zum Physikum auch Medizin studiert, vor der Jonita-Zeit im Übrigen. Und Algorithmen kann man neu lernen auch, aber was sehr, sehr schwierig ist, ist in der Tat so auch die Praxis. Also die technischen Geräte heute schon relativ kompliziert und ich erinnere mich daran, dass ich, als wir vor ein paar Jahren, das war glaube ich 5 Jahre, 6 Jahre ist es jetzt her, die Undercover-Folgen gemacht haben und ich war da in 2 Rettungswachen tätig. Eine Folge ist ausgestrahlt worden, das ist die in Bayern gewesen. Die nicht ausgestrahlt worden ist, war die in Lübeck. Und ich erinnere mich noch, wie ich in Lübeck an der Trage stand und ratlos, wie ist das Ding eigentlich jetzt aus dem Rettungswagen zu bewegen, elektrisch und so weiter. Also das war schon eine gewaltige erste Herausforderung. Also es hat sich da vieles gewandelt auch, muss man sagen. Und insofern habe ich vor der heutigen Generation im Rettungsdienst mindestens genauso viel Respekt wie vor den damaligen. Und ich habe noch zu alten Kollegen heute auch noch Kontakt auch, die jetzt so nach und nach sich in den Ruhestand verabschieden. Und ich glaube, es ist auch gut so, dass sie sich verabschieden dürfen.
Ja, das glaube ich.
Wurden Sie erkannt?
Fast. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Als wir in Lübeck waren, dann gab es während des Drehs, es waren immer so Tagesdrehs, und am Ende wurde das auf die 5-Minuten-Sequenz ungefähr, die dann ausgestrahlt wurde, zurechtgeschnitten. Und das waren aber immer so Tagesdrehs, und die wurden unterbrochen mit Interviews, mal mit mir, wie fühle ich mich denn jetzt und überhaupt. Oder aber auch die Menschen, die ich begleiten durfte, wurden dann gefragt, wie ich mich denn so anstelle. Und während einer solchen Interviewsequenz, wo ich nicht gefragt war, war ich im Aufenthaltsraum in Lübeck. Das ist eine große, auch stark frequentierte Wache. Und dann kam dann eine Besatzung zurück und sagte dann so, naja, wenn das mal nicht irgendwie ein Dreh von Undercover Boss ist, und der stellvertretende Wachleiter, den Namen erinnere ich mich nicht mehr, der sich mit mir in der Zwischenzeit immer unterhalten hat, sagte dann sehr überzeugend, naja, Bundesvorstände kenne ich alle, das würde ich sofort erkennen, wenn da einer vor mir sitzt. Das war besonders spannend, lief leider keine Kamera mit, weil das hätte natürlich das Filmteam mit Wonne übernommen auch und sicherlich auch ausgestrahlt. Lübeck kam übrigens auch deshalb nicht zur Ausstrahlung, weil wir da sehr starke Restriktionen hatten, was die Filmaufnahmen sowohl an Einsatzorten als auch in Krankenhäusern anging. Und das war natürlich dann wenig interessant, auch ansonsten so vom Einsatzspektrum her war einiges dabei, was ja fordernd und herausfordernd war, möchte ich mal so sagen.
Sehr schön, also so haben wir schon mal mit drin. Ja, wir haben natürlich für die Folge auch vieles gesammelt. Aus ganz Deutschland haben uns Leute geantwortet, teilweise aus Österreich und auch Schweiz, aber wir werden mehr auf Deutschland eingehen, und dort sind viele, viele Sachen rangekommen, wenn ich mal hier so gucke. Wieder, es sind mehr als zwei Seiten.
Ui,
die bei Folge 7.
Ja, wir haben natürlich das ja richtig mit den 3 Stunden.
Genau. Wenn sich manche ja freuen, denn es gibt Beschwerden, dass wir teilweise mit 1 Stunde viel zu kurz sind, wo wir immer schon sagen, Gott, eine
das sind
Stunde.
Aber die Hundespaziergänger.
Genau.
Die würden gerne länger.
Richtig. Oder die Karte, wir fahren so Überlandfahrten dann teilweise auch und uns hören, das ist natürlich auch eine Ehre. Ja, wo fangen wir an?
Ja, tatsächlich bei der Frage, die ja eigentlich du stellen wolltest, aber ich stelle sie jetzt einfach mal. Mhm. Man fragt sich ja, Bundesvorstand, da hat man ja ganz viele Leute, die ganz viele Dinge für einen tun. Tut man dann überhaupt noch selber was? Also was macht eigentlich so ein Bundesvorstand?
Naja, im Bundesvorstand gibt zum Beispiel für solche Podcasts Interviews auch. Ja. Und das ist ja bei einem Blog von 3 Stunden ist das auch nicht unerheblich. Nein, es ist in der Tat so, dass wir letztendlich diejenigen sind, die erstmal vereinsrechtlich auch haften. Natürlich haben wir viele Menschen, die, sagen wir mal, nicht für uns was tun, sondern mit uns was tun. Und das ist uns eigentlich sehr, sehr wichtig. Und unser Job ist es tatsächlich, nicht nur das Hier und Jetzt im Blick zu haben, sondern auch die Zukunft im Blick zu haben. Wo entwickelt sich die JUH hin? Unsere Aufgabe ist, wenn wir mal beim Rettungsdienst bleiben, und das jetzt darauf mal fokussieren, sich auch zu überlegen, quo vadis Rettungsdienst, also wo geht eigentlich der Rettungsdienst für die Hilfsorganisationen hin? Wir haben sehr intensiv die Verfahren vor dem EuGH begleitet auch. Das Thema Bereichsausnahme hat uns lange beschäftigt und beschäftigt uns jetzt auch im politischen Raum. Das diskutieren wir mit unseren Landesvorständen. Auch in der Gestalt, das steht da jetzt wieder an mit der Bundestagswahl, hatten wir in den vergangenen Jahren auch immer, dass wir da eine Positionierung der JUH abgegeben haben, auch wo sehen wir die Relevanz für die Hilfsorganisationen, warum sollten sie bevorzugt werden, das muss bundespolitisch platziert werden. Das ist im Wesentlichen unsere Aufgabe, und da ist eine Vielzahl auch an Gesprächen, an Vorarbeit auch notwendig. Und wir müssen uns da auch aufschlauen, weil diese Dinge, die, wie soll ich mal sagen, die werden uns ja nicht in die Wiege gelegt, die entwickeln sich genauso weiter wie, vielleicht ein bisschen langsamer weiter, wie Algorithmen im Rettungsdienst. Und da auf dem Laufenden zu bleiben ist wichtig, da Gespräche zu führen ist wichtig, Zahlen im Blick zu haben ist wichtig, da auch mit Landesvorständen über die ein oder andere Fehlentwicklung auch zu befinden, zu diskutieren. Das ist wichtig. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine Vielzahl an Aufgaben, die wir letztendlich haben. Also kurzum, es wird nicht langweilig. Was ich vermisse, ist der Kontakt tatsächlich, jetzt gerade während der Pandemiezeit, der Kontakt tatsächlich zu den Verbänden, zu den einzelnen Diensten. Also meine beiden Kollegen, Herr von Puttkammer, Herr Mähnert und ich, Es hat uns dann mal sehr viel Freude bereitet, vor der Pandemiephase in die Verbände zu fahren, mit Diensten, mit Rettungsdienstlern, mit Pflegekräften, aber auch mit Erzieherinnen, Erziehern, mit Ehrenamtlichen in Kontakt zu kommen. Dafür haben wir uns dann auch immer entsprechend 2-3 Tage Zeit genommen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, um auch die, ja, sagen wir mal, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Und manches Mal, ich sage das mit dem Augenzwinkern, nicht zu vergessen, wo wir herkommen.
Ja, und gerade Sie kommen ja von der Pike auf.
Genau.
Von der Pike auf. Was ich tatsächlich noch ganz interessant fand, vielleicht können Sie darauf nochmal ganz kurz eingehen. Und zwar, also wenn ich mir jetzt einen Schnitzer erlaube, dann bekommen Sie dafür keine Post. Aber wenn irgendwo sich irgendetwas gegen die Johanniter richtet, dann ist es tatsächlich so, dass Sie Post nach Hause bekommen.
Ja. Ja, das ist in der Tat so. Das ist eine Erfahrung, die ich jetzt gerade auch als Mitglied des Bundesvorstandes mache, meine Kollegen auch. Dadurch, dass wir im Vereinsregister als Vorstand auch geführt werden, ist jede Unzulänglichkeit, die zu einem Ordnungswidrigkeitenverfahren oder Ähnlichem führen, die wird im Zweifel auch mit Blick ins Vereinsregister dazu führen, dass entweder ein Mitglied des Bundesvorstandes oder, man müsste jetzt sagen, richtigerweise alle drei, tatsächlich von den Behörden angeschrieben werden. Und das sind teilweise Dinge, die wir ja zwar zu verantworten haben, aber letztendlich den Hintergrund wir gar nicht kennen auch. Und das ist immer ganz interessant. Und manches Mal bisher, toi, 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 jetzt muss ich auf den Tisch klopfen, ja. Auch wenn das Mikrofon das nicht mitmacht. Es ist bisher immer, wenn solche Fälle kamen, damit ausgegangen, dass eine Ordnungsstrafe verfügt wurde, die dann natürlich der Verein übernommen hat. Heikel wird es aber, und das ist so gerade so im steuerrechtlichen Bereich, kann das manches Mal sehr böse enden, dass dann unter Umständen auch Verfahren gegen den Bundesvorstand eingeleitet werden. Da werden dann unter Umständen auch sogar Landes- oder auch Regionalvorstände dann in die Haftung genommen, aber der Bundesvorstand auch. Und dann wird man feststellen müssen, trifft ihn hier quasi ein Organisationsverschulden oder Ähnliches. Und dann kann es durchaus auch zu Einträgen ins Zentralregister kommen oder Ähnlichem. Also das ist dann schon nicht mehr so schön. Letztendlich, das ist uns bisher erspart geblieben. Gewisse Geldstrafen auch in Form von Ordnungswidrigkeitsverfahren oder so, das in der Tat nicht.
Das hat man, glaube ich, tatsächlich ja gar nicht so auf dem Schirm. Also ich hätte es nicht gedacht, ich dachte mal als Vorstand, man sieht gut aus, bekommt viel Geld.
Ja, danke schön.
Genau. Aber dass sowas dahinter steht, das ist, denke ich, auch ziemlich beeindruckend, wenn dann auf einmal das erste Mal Post irgendwie von der Staatsanwaltschaft oder so kommt.
Ich stelle mir da so richtig vor, wie wenn die Frau so ankommt, Schatz, schon wieder Post vom Staatsanwalt und schon wieder, was hast du alles gemacht?
Naja, es ist in der Tat eine nette Anekdote auch. Es ist also eine samstags mal Briefkasten geöffnet und dann waren 2 graue Briefe länglich, aus dem Landesverband Nord. So viel kann ich vielleicht sagen auch. Und dann haben wir uns gewundert auch, haben das aufgemacht von der gleichen Ordnungsbehörde auch. Und es war auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen, was da schiefgegangen ist. Und wieso schicken die uns eigentlich 2 Briefe? Und erst bei genauerem Hinsehen war es so, dass zwar der Sachverhalt identisch war, aber es betraf 2 unterschiedliche Dienststellen. Und das ist auch eines der Verfahren gewesen, die beide auch jeweils mit einer Ordnungsstrafe geendet haben letztendlich. Aber gerade die Familie, inzwischen macht sie da dumme Witze drüber und sagt, naja, wir besuchen dich auch im Knast oder wie auch immer. aber es ist schon eine ernste Geschichte. Aber man darf das jetzt nicht auch überbewerten. Man muss in der Tat sagen, wenn man mal die Vielfalt dieses Verbandes sieht und was alles überall auch schiefgehen kann, dann ist das im weit hinterm Komma Promillebereich auch anzusehen. Und insofern kann man sich da nicht beschweren. Das gehört am Ende dazu. Und dass Sie das ansprechen, ist insofern gut, weil manches Mal kommt ja auch Klage darüber, welche Bürokratie wir einführen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei Ehrenamtlichen sagen, jetzt die und die Nachweise brauchen wir und die und die Folgen und Auszahlung über Personalabteilung und so weiter. Das hängt halt damit zusammen, dass gerade das Steuerrecht also kaum was verzeiht. Und wenn es da zu Überzahlungen kommt, dann hat man unter Umständen nicht nur den Fiskus am Hals, sondern unter Umständen ist man dann auch im sozialversicherungstechnischen Bereich, wo einem dann Sozialversicherungsbetrug unterstellt wird. Und das ist am Ende des Tages kein Spaß mehr. Und deshalb muss man sich absichern, auch unsere Verbände vor Ort und im Übrigen auch der einzelne Empfänger der Zahlungen muss sich absichern. Und dass da leider eine gewisse Bürokratie erforderlich ist, da werben wir immer um Verständnis. Wir versuchen das auch so einfach wie möglich zu machen. Aber auch da aus einer leidvollen Erfahrung heraus, weil es da in der Vergangenheit auch schon mal Verfahren gegeben hat, versuchen wir zumindest solche Regeln einzuführen, die in Konsens dann auch hinterlegt sind, die einzuhalten sind. Und ja, würden uns wünschen, wenn es einfacher geht, aber versuchen dann uns und andere zu schützen.
Die große Frage, die sich mir immer gestellt hat bei all den Fragen, die wir jetzt bekommen haben, inwiefern kann der Bundesvorstand ja den Leuten an der Basis, also den Regionalverbänden und so weiter, unterstützen? Also was Sie uns jetzt hier vortragen, was wir jetzt hier auch vorlesen werden, diskutieren werden, wie weit können Sie da tätig werden nachher?
Ja, die Frage der Unterstützung ist ja immer so ein bisschen zweigeteilt. Also wenn es so das individuelle Arbeitsverhältnis angeht, dann wird es immer ein bisschen tricky. Da verweisen wir erstmal, da so ist unsere Struktur und das ist auch gut so und richtig so, dass wir die so haben, da verweisen wir natürlich immer auf den Dienstweg. Also der primäre Ansprechpartner für die Mitarbeitenden in einem Regionalverband ist immer der Regionalvorstand. Je nachdem, um was es geht, im Zweifel auch der Landesvorstand. Das ist immer so die Frage, welche Sachverhalte, so Personalangelegenheiten und so weiter, Themen von Vergütung und Ähnliches. Und am Ende, wenn wir feststellen, naja, das ist jetzt kein nicht nur individuelles Problem, sondern es ist eigentlich eine generelle Herausforderung. Die wird also im besten Fall natürlich auch über diesen Dienstweg auch zu uns gelangen. Es gibt bei uns auch ein Beschwerdemanagement, über das man sich im Zweifel auch an uns wenden kann. Und dann filtern wir das auch raus. Es ist eine individuelle Geschichte auch. Dann geben wir die an den zuständigen Vorstand zurück mit der Bitte um Bearbeitung auch. Ist es ein generelles Problem? Passiert A, das Gleiche, B, aber auch, dass wir sagen, ja, wir müssen mal gucken, da scheint irgendwo ein Systemfehler zu sein. Das ist ein Problem, was jetzt vielleicht nicht nur ein Regional- oder ein Landesverband hat, sondern das taucht auch in der Republik häufiger auf. Und das sind aber auch Themen, die üblicherweise über funktionierende MAVs oder auch GMAV-Strukturen uns ebenfalls erreichen. Also wir haben jetzt zum Beispiel regelmäßige Gespräche mit dem Vorstand der Gesamtmitarbeitervertretung, also mindestens quartalsweise oder auch anlassbezogen. Und manches Mal schwappen da auch individuelle Probleme rein. Und wenn wir das so identifizieren, sagen wir, da sind wir nicht für zuständig, ist aber auch die GMAV nicht für zuständig, sondern das sollte am besten vor Ort geregelt werden. Oder aber ist es ein generelles Problem auch, dann müssen wir, wenn es zum Beispiel so um Dienstplangeschichten oder Ähnliches geht, Mitwirkung von MAV, Leserechten in Softwarelösungen, die wir haben, auch, dann nehmen wir uns dieses Themas an und stoßen da eine Diskussion oder Veränderung zumindest an.
Mal so in die andere Richtung gesehen, politisch können sich die Johanniter da auch beteiligen? Also wenn jetzt wirklich ein großes Problem auftritt, sagen wir im Rettungsdienst oder in der Pflege, beteiligen sich die Johanniter da auch und gehen an die Politik ran und sagen, also da muss irgendwas gemacht werden, da stimmt irgendwas
ja,
nicht.
Das ist ja jetzt, also das ist ja ein großes Thema jetzt auch bei der Bundestagswahl. Und man muss da nur genau gucken, jetzt im Rettungsdienst. Rettungsdienst ist bekanntermaßen Ländersache auch. Demzufolge sind da in erster Linie auch die Landesverbände gefordert, die wir haben auch. Und die machen das gut, sehr gut. Das, was wir gemeinsam auch entwickeln, ist eine gewisse Positionierung, die unter Umständen übergreifend gilt. Also das war so ein Thema seinerzeit, Bereichsausnahme, ja, nein. Und da gibt es schon sagen wir mal, einen gemeinsamen Nenner über alle 16 Landesrettungsdienstgesetze hinweg oder sagen wir mal unsere Wünsche und Erfordernisse. Und das wird herausgearbeitet und da positionieren wir uns und da, das gelingt uns auch zunehmend besser, da geben wir auch, wie gesagt, im Dialog, das wird nicht im Elfenbeinturm entwickelt, sondern immer mit Beteiligten, auch aus den Ländern zumindest, mitentwickelt, eine Positionierung, eine einfache Positionierung zum Beispiel auch den Regionalverbänden an die Hand, sowas wie FAQs zum Beispiel. Also wenn wir jetzt eine Positionierung an die Bundestagsabgeordneten schicken, schicken, dann erhalten die in allererster Linie natürlich auch unsere Regionalverbände und sagen so, wenn ihr mit den über die Wahlkreisbüros mit den Bundestagsabgeordneten in Kontakt kommt oder den Kontakt habt, das und das ist unsere Positionierung, das haben wir versendet, das ist im Interesse der JUH, übernehmt es oder ergänzt es oder wie auch immer. Das heißt, es gibt dann so einen gemeinsamen Nenner und das wird schon auch unterstützend erarbeitet. Das ist in der Tat so. Und wir stehen auch für diese Interviews zur Verfügung natürlich. Also manche nutzen das dann nicht über die Wahlkreisbüros, sondern gehen dann hier in Berlin, wenn die Sitzungswoche haben, auf uns zu oder wir auf die und dann schütten wir denen manchmal auch einen ein.
Steht man denn da, also ich könnte mir vorstellen, dass natürlich die anderen Hilfsorganisationen das genauso machen. Arbeitet man da irgendwie oder wird das nicht Sinn machen, da zusammenzuarbeiten und dann entsprechend eine größere Stimme zu haben? Oder macht das so jeder, also dass dann quasi das Wahlkreisbüro bekommt dann vom Roten Kreuz, von den Johannitern, vom ASB und den Maltesern jeweils ihr Positionspapier und sucht sich dann aus, welches es am schönsten findet, oder?
Naja, es kommt drauf an auch. Also es gibt in bestimmten Fragestellungen gibt es einen gemeinsamen Nenner. Das ist ohne Frage so. Da sind wir auch regelmäßig mit den Bundesspitzen der anderen Organisationen auch im Dialog, speziell auch mit den Maltesern auch. Also da gibt es eine sehr, sehr große Nähe. Im Detail driften aber natürlich die Interessenlagen auseinander. Also was zurzeit eine große Diskussion innerhalb der Verbände ist, dass das DRK für sich schon eine gewisse, Einzigartigkeit, da wird der Begriff des Auxiliars geprägt, auch für sich in Anspruch nimmt und das auch gesetzlich über das sogenannte DRK-Gesetz auch fixiert haben will. Was dabei ausgeblendet ist, dass das DRK-Gesetz auch in den MAD und die JUH mit erfasst auch. Und da liegt das Interesse beim DRK allerdings anders als bei den anderen Organisationen. Also wir haben dann, also speziell Malteser und Johanniter, wir haben dann natürlich auch gewisse Vorstellungen, ob und wenn ja, wie das verändert werden sollte. Und spätestens an solchen Stellen wird dann deutlich, dass dann Interessenlagen schon etwas auseinandergehen. Auch. Und darum, ich finde das aber auch nicht schlimm, solange das alles mit offenem Visier passiert und wir machen das, dann, wie auch jetzt deutlich, wo liegen da möglicherweise Differenzen, aber es gibt auch durchaus gemeinsame Aktivitäten. Also das Thema Bereichsausnahme ist etwas, was wir auch gemeinsam seinerzeit bearbeitet haben, auch unterschiedliche Kontakte unterschiedlich angegangen sind, aber mit einem gemeinsamen Ziel.
Da gibt es tatsächlich, also ich schiebe die Frage jetzt einfach mal rein, weil sie gerade passt. Hat jemand gefragt, warum es eigentlich verschiedene Hilfsorganisationen gibt? Und sie meint es nicht historisch, sondern also man setzt sich ja für die eine oder selbe Sache ein, gerade im Rettungsdienst. Und warum muss man dann im Konkurrenzverhältnis auftreten? Also sich gegenseitig, also unterbieten, überbieten. Warum sagt man nicht einfach, wie zum Beispiel, ich glaube Bielefeld hat das als Einzige, dass sie den Rettungsdienst GmbH haben, wo alle HIOCs drin sind. Warum macht man sowas nicht? Wieso geht man nicht so an die Sache heran? Wieso muss das so im Konkurrenzdenken stattfinden?
Naja, das ist ja, das hängt ja mit der Aufgabe und der Wichtigkeit der Aufgabe zusammen. Und die JUH, wie auch andere Organisationen, für die ist natürlich der Rettungsdienst ein unverzichtbarer Bestandteil. Und der ist nach wie vor auch, und das werden Sie ja vielleicht auch in Ihrem Umfeld auch erleben, der ist auch für das Erscheinungsbild der jeweiligen Hilfsorganisation für Ort mit der Strahlwirkung auch auf andere Bereiche, aufs Ehrenamt, ist der schon wichtig. Also man tut sich manches Mal schwer, das ist jetzt keine generelle Aussage, aber in manchen Bereichen tun wir uns schon schwer, einen Verband am Leben zu erhalten, wenn Rettungsdienst weggebrochen ist. Das ist ein Thema gewesen, was ich in Berlin-Brandenburg auch eine Weile hatte, durch die Kommunalisierung. Wir waren da ein großer Anbieter im Rettungsdienst im gesamten Land Brandenburg. Und dann haben wir nicht durch Ausschreibungen Leistungen verloren, sondern durch die Tendenz von Kommunen, das Ganze in Eigenregie weiterzuführen. Und dann war auch die Frage, wie geht es eigentlich in den Verbänden weiter? Damit fehlt dann mutmaßlich erstmal ein Magnet fürs Ehrenamt. Es fehlt ohne Frage auch eine Umsatzgröße auch. Und damit auch letztendlich die Frage, kann ich über diese Umsätze, wie viel Struktur, Verwaltungsstruktur, kann ich überhaupt noch am Leben erhalten auch und daraus auch neue Dinge entwickeln, andere Dinge entwickeln. Das heißt, Rettungsdienst ist ein unverzichtbarer Bestandteil. Und wir haben ungefähr in der Republik, würde man schätzen, ungefähr 10% Anteil, vielleicht ein bisschen mehr auch. Und Kommunalfeuerwehr mit einbegriffen liegt so auch so bei, schätze mal, um die 20%, 18%, 50% BRK, DRK-Anteil, also nach wie vor der Hauptleistungsanbieter. Also überall da, wo wir Rettungsdienst nicht mehr ausführen, werden die Verbände, die Regionalverbände sagen, naja, ich komme jetzt hier, werde jetzt weggedrückt in die Bedeutungslosigkeit. Sanitätsdienste stehen dann die Frage, wie halten unsere Ehrenamtlichen sich fit, auch medizinisch fit, dass sie auch in der Lage sind, Sanitätsdienst qualifiziert zu machen. Wie kann ich mir das mit SEG vorstellen und. Und ich glaube, alleine das sind gute Argumente, dass eine Hilfsorganisation ein großes Standbein hat mit Rettungsdienst auch. Und das alles in einen Pott zu rühren würde, ich sag's mal, im Zweifel könnte man sagen, ja, dann macht man eine Kommunalisierung oder sowas. Und, oder macht eine eigene Organisation aus. Aber ich glaube, das würde für ein Gesamtsystem der Gefahrenabwehr, wäre das nicht zuträglich.
Ja, stimmt. Das sind ja auch so Sachen, die da auch bei Ausschreibungen greifen, wie Insolvenzschutz. Deswegen, dass er absichtlich auf mehrere Anbieter aufgeteilt wird. Ja, stimmt natürlich.
Haben wir ja auch. Ich meine, das ist ja, wir haben es ja auch erlebt. Das ist für die Mitarbeitenden unsäglich auch, die heute das eine Organisationsemblem, übermorgen das nächste und dann wieder 3 Jahre später das nächste. Aber noch fataler ist es, wenn kleinere Strukturen insolvenz gehen und auch eine Kommune plötzlich vielleicht ganz ohne Rettungsdienst dasteht. Die hat ja einen Versorgungsauftrag, Sicherstellungsauftrag den Bürgern gegenüber auch. Also insofern wäre es immer klug oder ist es immer klug, aus kommunaler Sicht, ich sag mal, mindestens zwei Anbieter auch zu haben. Oder aber einen Anbieter zu haben, das ist jetzt bei uns ja eben sichergestellt durch die Strukturen, der eigentlich nicht pleite gehen kann. Auch, also es gibt Verbände bei uns, die schreiben rote Zahlen oder haben rote Zahlen geschrieben, aber wir haben noch keinen einzigen Verband deshalb eingestellt. Auch wir arbeiten daran, dass das besser wird, haben das auch im Übrigen auch von Bundesseite mit im Auge dann, diskutieren das auch mit den Landesvorständen, aber es kommt zu keiner Einstellung der Dienste dann. Das kann nicht passieren.
Ja.
Also ein guter Vorteil.
Ich würde sagen, wir fragen einfach mal direkt, also der Auslöser, warum wir hier sind, ist ja unsere berüchtigte Folge 7.
Genau.
Und da stellt sich ja die Frage.
Ja, haben Sie die Folge gehört?
Nein, habe ich nicht. Ich hab inzwischen schon viel von der Folge 7 gehört und bin schon ganz gespannt auch. Da muss es ja, wenn ich das so sagen darf, heiß hergegangen sein, was Kritik und Fragen angeht. Aber vielleicht lassen Sie es uns einfach angehen.
Machen wir.
Auf jeden Fall. Die Diskussionen waren sowohl danach als auch davor groß, ja, aber auch wirklich produktiv, muss man sagen. Also ihr habt uns da draußen wirklich viele, viele tolle Fragen gestellt, jetzt auch wieder zu der Folge. Und müssen auch zugeben, wir mussten uns die Folge auch nochmal anhören. Ja, auf der Fahrt nach Berlin haben wir uns das nochmal angehört. Mensch, was haben wir da alles erzählt? Oh Gott. Ja,
das haben wir so gesagt.
Das haben wir so gesagt, aber ja, es ist tatsächlich so passiert. Und ich würde mal das Thema gleich mit angehen. Hier oben, gerade du kannst da ja viel reden, weil du bist FSJler.
Jetzt nicht mehr
aber du bist dadurch rausgekommen, zu der JUH quasi reingekommen. Und hier wurden Sachen angesprochen, wie teilweise auch die billige, ne, die da kritisiert wurde von einigen, ob die Verantwortung, die ein FSJler teilweise bekommt bei der, bei allen Hilfsorganisationen, einfach zu hoch aufgebildet ist, gerade im Rettungsdienst. Wenn man da Rettungssanitäter ist, die vollwertige Arbeit eines Rettungssanitäters leistet, aber dafür vielleicht auch nicht so entschädigt wird für, ne, ob das nicht zu hoch ist, auch arbeitszeittechnisch und so weiter. Ja.
Mhm. Gut, das ist ja jetzt eine Frage, die, ich sag's mal, verallgemeinert wird, vielleicht aus eigenen Erlebnissen herrührt, sind die tatsächlich zu verallgemeinern oder nicht. Und ich kann da jetzt mal nur aus ganz grundsätzlich was zu sagen vielleicht. Und also zum einen erstmal, was die Vergütung angeht, Das ist formal geregelt, auch über das Bundesfamilienministerium, in welchen Grenzen ein sogenanntes Taschengeld auch gezahlt werden darf oder nicht. Der zweite Punkt ist, das ist eine uralte Regelung, muss man in der Tat sagen, das Thema der Arbeitsmarktneutralität, was damit reinspielt. Und die Frage, und da streiten sich in der Tat manches Mal sogar Politiker darüber, was heißt denn eigentlich Arbeitsmarktneutralität? Und es heißt nicht, wenn das ein Hauptamtlicher machen kann, dann darf ich keinen Ehrenamtlichen, keinen FSJler, keinen Freiwilligen einsetzen. Sondern da muss natürlich auch eine Verfügbarkeit da sein. Und wenn ich auf der einen Seite von ich sag's mal bewusst jetzt Arbeitskräftemangel rede oder Fachkräftemangel rede, das heißt, ich habe die Leute gar nicht, die ich einstellen könnte, dann stellt sich unter Umständen gar nicht mehr die Frage. Da ist man aus der Diskussion der Arbeitsmarktneutralität schon fast raus. Und es gibt auch Bestrebungen, diesen Passus im Übrigen aus den Gesetzen zu streichen, weil der, wie gesagt, alt ist, auch veraltet ist und an sich gar keine Rolle mehr spielt. Der zweite Aspekt ist aber in der Tat die Frage der Verantwortung auch. So, und da muss man, glaube ich, mal kritisch in den Spiegel schauen und gucken, wie viel Verantwortung bürde ich einem jungen Rettungssanitäter, einer jungen Rettungssanitäterin tatsächlich auf? Und wie sehr unterscheidet sich dann diese FSJ-Tätigkeit Rettungssanitäter mit, das unterstelle ich jetzt mal, dass der oder diejenige die notwendigen Qualifikationen durchlaufen hat, wie unterscheidet der sich vom Einsatz eines Ehrenamtlichen, der genauso qualifiziert ist? Und ich habe mit 16 meine Rettungssanitäterausbildung gemacht und bin frühestmöglich, ich glaube mit 17 oder so, schon in Verantwortung gegangen. Alles Jahrhunderte zurück auch. Ich sage, ja, früher war alles schlechter auch. Ne? Ich habe eine andere Perspektive. Aber das hat mich stolz gemacht und war für mich auch Anreiz, auch sich zu betätigen und nicht noch, was weiß ich, 5 Jahre lang als dritter Mann irgendwo mitzufahren oder mitfahren zu müssen und so weiter. Und deshalb ist es immer eine Frage auch, was ist zulässig und wie habe ich die Leute qualifiziert? Und ich glaube, und dann auch mal den Blick über den Tellerrand, habe ich die gleiche Einstellung bei meinen Ehrenamtlichen, die ich auf Sanitätsdienste schicke, wo Menschen vom Pferd fallen können mit erheblichen Wirbelsäulenverletzungen und ein junger Rettungssanitäter ehrenamtlich, völlig richtig und legitim, macht eine Erstversorgung über seine Tätigkeit auf dem Krankenwagen auch. Und differenziere ich da mit FSJlern? Also man muss dann immer gucken, sind die ordentlich qualifiziert und wie nehme ich die an die Hand letztendlich? Und ob jetzt hier Vergütung oder nicht Vergütung, also man darf ja bei FSJ am Bundesfreiwilligen nicht von Vergütung reden, sondern von Taschengeld auch. Und steht das in einem gesunden Verhältnis? Ich glaube, das darf man schlichtweg nicht miteinander vermischen. Auch, sondern die Verantwortung, die ich ihm aufbürde, die muss dem Kenntnisstand und der Qualifikation entsprechend sein. Auch und losgelöst von keine Vergütung, Taschengeldvergütung, hauptamtliche Vergütung. Das gilt ja für Hauptamtliche ganz genauso. Wenn ich einen jungen Rettungssanitäter einstelle, sagt jemand, geht von der Schule, kommt von der Schule und sagt, ich mache eine Rettungssanitäterausbildung, den setze ich doch auch schnell ein. Also so schnelles.
So schnell es geht.
Genau. So schnell es geht. Und wir haben seinerzeit auch, waren Lehrrettungswache, ist es glaube ich immer noch, auch da haben wir teilweise auch Menschen, die formal zwar die Qualifikation haben, aber gesagt, es wäre nicht gut, wenn du jetzt alleine dich auf ein Fahrzeug begibst, sondern wenn dann nur mit einem erfahrenen, damals dann auch Rettungsassistenten zusammen.
Ja.
Unabhängig davon, was sind die Mindestanforderungen auch, haben wir gesagt, die Empfehlung auch ausgesprochen, es wäre schon ganz gut, eine Weile noch mitzulaufen.
Also ich glaube tatsächlich, also ich sehe das genauso, aber das, also ich sehe jetzt mein FSJ so ein bisschen kritischer, als ich es im FSJ gesehen habe. Also während des Freiwilligen Sozialdienstes fand ich alles super toll, alles gut, aber es schreiben auch jetzt aktuell, es haben sehr viele geschrieben, die eben sagen, wenn sie den Vergleich ziehen zum hauptamtlichen Personal, also zum hauptamtlichen Rettungssanitäter, der genauso eingestellt ist, der einfach das Glück hat, dass er eine Vollzeitstelle ist, dann fühlt man sich als FSJler spätestens nach einem dreiviertel halben Jahr ausgenutzt, weil man Nachtdienste macht, keine Zuschläge bekommt, weil man feiertags eingesetzt wird, keine Zuschläge kriegt. Man fühlt sich einfach wirklich missbraucht als billige Arbeitskraft und hat auch den Eindruck tatsächlich, man rettet den der Hilfsorganisation, weil ich glaube, das ist ein generelles Problem, der Hilfsorganisation an der Stelle den Arsch mehr oder minder, jetzt mal ganz salopp gesagt, weil eben sie nur so günstig anbieten kann, weil sie FSJler hat. Aber es wird nicht, also weder, es spiegelt sich weder im Gehalt wider, das kann auch nicht, haben sie ja gerade erklärt, aber man fühlt sich einfach ausgenutzt so nach diesem Jahr dann irgendwie. Man bekommt Springerdienst, man bekommt all das, wofür der Hauptamtliche entschädigt wird nach Arbeitszeitgesetz und dann bekommt der kurzzeitige Einspringen und so weiter und so fort. Und der Störtler gilt das alles nicht. Da heißt es einfach, ja, machst du es ja freiwillig, hier hast du deine 450 Euro und jetzt viel Spaß im Nachtdienst.
Naja, da gibt es ja auch Wege und Möglichkeiten, das im Zweifel auch zu kritisieren. Und da würde ich im Zweifel auch an die Vertrauenspersonen vor Ort oder an die Verwaltungsstelle auch, die wir in Köln, die zufälligerweise auch in Köln ansässig ist, mich mal an die wenden und das mal stichweg überprüfen lassen. Und ich glaube auch, also ich hoffe sehr, dass das jetzt ein bisschen überzeichnet ist. Das finde ich auch gut, dass das mal so, sagen wir mal, angeprangert wird. Aber ich würde da keine generelle Policy aus ableiten. Also zum Thema, ist es billig oder rettet uns den Popo sozusagen auch oder ähnliches. Das sind so Dinge, die üblicherweise spielt die Kalkulation von Freiwilligendiensten bei Ausschreibungen zum Beispiel überhaupt gar keine Rolle. Sondern man muss plausibel, Sie hatten eben schon mal das Stichwort genannt, Insolvenzen und Ähnliches. Gleichzeitig wird in der Regel von der ausschreibenden Stelle auch ein gewisses Personalgerüst erwartet. Und wenn wir mit, ich sag's mal eine Zahl, wenn wir für eine Funktion im Rettungsdienst, 24-Stunden-Funktion, plötzlich mit anderthalb oder zwei Planstellen Hauptamtlichen weniger anbieten würden auch, das wirft sofort Fragen auf und auch Fragen der Seriosität auch. Und in der Regel kriegt man auch Vorgaben, wie man zu kalkulieren hat. Und insofern ist das, glaube ich, wäre das sehr weit hergeholt als Motivation. Was ich mir durchaus allerdings vorstellen kann, und insofern stimmt das mit Retten des Popos, kann ich mir wieder durchaus vorstellen, dass in dem einen oder anderen Fall tatsächlich Dienstplan technische Zwänge im Raum sind, die es schlichtweg nicht möglich machen, den Dienst zu besetzen durch überproportionalen krankheitsbedingten Ausfall, Urlaub, was weiß ich nicht was, sodass einen einfachen Dienst nicht mehr sichergestellt werden kann, wenn ich nicht über gewisse Zeit auch tatsächlich Freiwillige mit einsetze. Die Frage ist aber in der Tat, wo passiert das? Also Dienste zu ungünstigen Zeiten ist doof, findet jeder blöd. Manche mögen Nachtdienste, andere wiederum nicht. Andererseits müssen sie gemacht werden auch. Das hilft nichts. Das ist im Krankenhaus im Übrigen ja genau das Gleiche. Die Frage ist eben, setze ich dann ausschließlich ein oder nicht? Das würde ich dann in der Tat mal überprüfen. Da würde ich aber auch mal unkonventionell vielleicht auch mal mit einer MAV reden, Zuständigkeit hin oder her. Auch, was sind eigentlich die Gründe und Ursachen? Also ich glaube, dass es schon Möglichkeiten gibt, sich Gehör zu verschaffen. Und ich bin auch sicher, wie gesagt, dass auch über die Verwaltungsstelle Zivildienst eben ansässig in Köln auch es durchaus möglich ist, mal, und das haben wir gelegentlich auch, bestimmte Einsatzmöglichkeiten oder Einsätze auch mal zu hinterfragen. Also auch die Frage von Stunden, wie viele Stunden darf ein FSJ da bundesfreiwillig überhaupt arbeiten auch. Und das kommt auch immer wieder mal zu, ja, ein Überziehen, so würde ich es mal bezeichnen auch. Manches entpuppt sich aber auch als Sturm im Wasserglas.
Also ich glaube tatsächlich, also bei uns war damals zum Beispiel die ungünstige Kommunikation, die MAV war gleichzeitig Wachleitung. Das heißt, man hat sich den Dienstplan selbst genehmigt, dass das natürlich gerade für einen 18-Jährigen, der frisch in so eine Organisation kommt, der möchte ja nicht direkt jetzt sich in Köln beschweren, dass das schon mal sehr imposant ist und dass da vielleicht deshalb, also ich kann nur sagen, also ich habe schon so im zweistelligen Bereich Nachrichten bekommen aus ganz Deutschland, wo es tatsächlich hieß, die Hauptamtlichen, die fahren alle Rettungswagen und die Freiwilligen, die dürfen alle KTW fahren und dass da eben nicht dieser Ausgleich, was ja eigentlich gegeben ist und was ja theoretisch eigentlich auch gar nicht sein könnte, wenn sie sagen, eben man kriegt da bestimmte Zuschläge gar nicht, wenn man nur so und so viel Planstellen ausweist und das gar nicht zur Anzahl Rettungsmittel passt. Naja.
Also bei den Krankenwagen ist das ja so. Aber wissen Sie, man muss das ja immer sauber trennen. Ne? Auf der einen Seite, wenn wir sagen jetzt, Mensch, da werden junge Menschen mit so gut wie gar keiner Praxiserfahrung frisch nach ihrer Ausbildung, 520-Stunden-Ausbildung, in Verantwortung genommen. So, und dann würde ich, wenn man mich heute fragen würde, würde ich sagen, ich nehme die doch, also in Verantwortung Krankenwagen kann ich mir vorstellen, das ist auch eine gewaltige Verantwortung, alleine festzustellen, ist das überhaupt was für einen Krankenwagen, wenn ich mir da Oma Brömmelkampf hinten reinpacke oder gehört die nicht eigentlich notarztbegleitet in einen Rettungswagen auch. Alleine, sagen wir mal, das nochmal zu hinterfragen auch oder eine Einweisung vielleicht nochmal auf, was sehe ich an Patienten mit Verproben, mit einer Einweisung? Oh, und es wird nur ein Krankenwagen bestellt. Also alleine das ist ja auch eine Leistung, die ein junger Rettungssanitäter oder eine junge Rettungssanitäterin auch leisten muss. Das finde ich schon eine gewaltige Verantwortung. In der Notfallrettung solche jungen Leute einzusetzen, zu früh einzusetzen, da wäre ich eher zurückhaltend. Auf der anderen Seite ist das ja das Salz in der Suppe wiederum. Und das heißt, vor Ort muss entschieden werden, mache ich das jetzt, kann ich das gewährleisten mit einem erfahrenen Notfallsanitäter an der Seite und möglicherweise auch Praxisanleiter oder auch nicht. Hat er die notwendige Reife oder auch nicht? Ne? Also da spielen viele Faktoren eine Rolle. Als das liegt mir auch lange zurück, als Wachleiter habe ich das seinerzeit immer sehr genau auch überprüft. Ist das in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Also auch will ja auch nicht, dass da irgendwas schief geht, in vielerlei Hinsicht nicht.
Also worauf die Frage so ein bisschen abzielte oder was ich so ein bisschen meinte damit, also dass das hauptamtliche Personal, dass das nur Rettungswagen fährt, das finde ich, das soll so sein, durchaus. Also es geht ja auch so um seriöses Auftreten gegenüber und die Älteren haben nochmal einen ganz anderen Draht, als eine 18-Jährige dann gegenüber der Oma Brömmelkamp ihr erklären soll, was halt Sache ist. Aber ich frage mich dann natürlich, wenn das hauptamtliche Personal nur Rettungswagen fährt und man da die Dienste so gerade besetzt bekommt, dann ist das hauptamtliche Personal ja scheinbar ausschließlich bemessen für diesen Rettungswagen. Und die Krankentransportwagen, die ja nun mal auch Ausschreibungsgegenstand sind, dort wird ja dann scheinbar, ich weiß nicht, ob da getrickst wird oder ob man KTWs nur mit FSJler besetzen darf, weil dort für die gibt es ja kein hauptamtliches Personal. Also das ist ja dann ausschließlich durch Freiwillige besetzt.
Also das hängt ja ein bisschen von den Modellen ab. Also wir kommen jetzt sehr ans Eingemachte und ich weiß nicht, ob das die Community, ob die da so sattelfest ist. Wir haben in, ich glaube, 4 Bundesländern haben wir das sogenannte Konzessionsmodell noch. Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin. Allen anderen Bundesländern das Submissionsmodell. Ob aber in diesen Submissionsmodellen, da trennt sich auch wieder die Streu vom Weizen, ob da jetzt regelmäßig auch Krankentransportleistungen von erfasst sind. Das müsste ich mal nachschlagen, auch weiß von einigen Bundesländern, wo das eben nicht mehr der Fall ist, sondern tatsächlich auch Krankentransport quasi auch per Lizenz möglich ist. Und da muss man in der Tat anders, anders kalkulieren, das ist gar keine Frage. Und man muss mit den Kostenträgern unmittelbar verhandeln auch, anders als in der Notfallrettung in den Submissionsländern. So, und das ist etwas, was man, was auch wieder Einzelfallbetrachtung ist. Also was ist da tatsächlich die Ursache für dieses Verhalten oder auch nicht? Ist es am Ende des Tages erstmal eine banale Erklärung, dass ich da vorübergehende Personalengpässe habe? Oder ist es eine systematische Frage, um tatsächlich konkurrenzfähig zu sein, um noch auch da ein Standbein noch zu halten? Das ist die Frage, ist eine Frage von Personalmangel generell, das muss man sich auch fragen, was ich eben zur Arbeitsmarktneutralität sagte. Versuchen Sie mal qualifiziertes, selbst für einen Krankentransport, qualifiziertes Personal zu finden. Also hauptamtliche Rettungssanitäter auch zu finden. Und man wird überrascht sein, was man, das mag unterschiedlich sein, aber ich würde mal sagen, über ganze Bundesrepublik wird man überrascht sein, wie wenig Menschen man eigentlich bekommt für diese Aufgaben, die aber trotzdem erledigt werden müssen letztendlich. Und insofern auch wieder hier die Frage, ein FSJler und Bundesfreiwilliger wird ja nicht gezwungen, unterstelle ich jetzt mal. Und wenn ich wahrhaftig bin, dann werde ich ihm sagen, was seine Aufgabe ist mit der Einstellung. Und wenn er ein Vierteljahr später sagt, das hatte ich mir anders vorgestellt, steht es ihm ja frei auch letztendlich. Also da ist ja keiner, Gott sei Dank, aufs Leben verpflichtet, das zu machen. Und wenn die Unzufriedenheit so groß ist und die lässt sich nicht beheben und es ist kein systemisches Thema bei uns auch, dann würde ich sagen, jetzt da, okay, dann war es vielleicht nicht das Richtige. Dann muss ich vielleicht was anderes suchen letztendlich. Aber wie gesagt, ich denke, also ich will jetzt nicht kleinreden mit Einzelfällen, so ist es jetzt nicht gemeint, sondern ich würde da eine Einzelfallbetrachtung vornehmen wollen und immer sagen, Mensch, such dir ein Ventil über eine Vertrauensperson, über den Vorstand, wende dich nötigenfalls mal an die Verwaltungsstelle, Zivildienst oder wie auch immer. Und dass es eben nicht zu diesem Missmut kommt.
Gut.
Man wird sich fragen, warum ich mich so zurückhalte. Ich bin FSJ überhaupt nicht tauglich.
Nee, also
leider habe ich auch nicht die Ehre, irgendwann mal mit FSJ-Land zusammenzuarbeiten, bei uns zumindest im Verband nicht. Aber würde ich mir auf jeden Fall immer mal gerne wünschen. Deswegen, aber du bist da ja für. Ich halte mich da so lange sehr zurück.
Und ich finde es super spannend. Ich finde auch, jeder sollte es machen, ganz klar. Das waren tatsächlich nur so die Dinge, die man sich dann so nach dem FSJ irgendwann fragt, wenn man tatsächlich, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, so die Vorzüge des Dienstvertrags kennenlernt und dann merkt, was man alles nicht genießen durfte im FSJ. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, es ist ein freiwilliges soziales Jahr und sehr wichtig, dass das gemacht wird.
Was man aber auch sagen kann, ist, dass zumindest ist es bei mir so, dass viele anfragen, wie bekomme ich ein FSJ bei der JUH zum Beispiel. So. Ne? Also ganz, ganz oft, und das freut einen natürlich auch, dass man sagen kann, Mensch, wende dich dahin und vielleicht sehen wir uns dann ja demnächst mal. Genau.
Aber du bist ja im Rettungsdienst.
Ja.
Damit kennst
voll
du dich ja
gut.
auch.
Gut, Rettungsdienst, genau. Und ein großes Thema, was dich und mich sehr oft erreicht hat, ist eben die Familienfreundlichkeit, Rettungsdienst, Arbeitszeiten. Also da wollen wir mal drüber reden. Auch Werbung für den Rettungsdienst wird so ein Thema sein, wo wir mal kurz drauf eingehen wollen. Und auch die Fluktuation im Rettungsdienst, wir hatten es vorhin auch angesprochen, Krankheit, ne, was kann man da im Rettungsdienst eben tun? Es ist leider, muss man sagen, leider auch teilweise nur Ländersache, sodass man da auch eher die Länder anfragen muss, was man im Rettungsdienst tun kann, damit er ja attraktiver wird oder besser ausgestattet auch.
Ich würde tatsächlich einfach mal so aufziehen, also wenn wir jetzt den 18-jährigen jungen Menschen haben, der jetzt seinen Notfallsanitäter macht und dann ist er mit 21 fertig und dann steht er da als Notfallsanitäter. Wie attraktiv ist das dann? Also was würden Sie dem sagen, wenn er sagt, soll ich nicht jetzt doch lieber studieren? Was soll man dem sagen? Also wenn man den fragt, wo sehen Sie sich in 10 Jahren, wird er sagen, ja, immer noch hier. Also was soll ich denn machen? Ich kann ja nichts machen mit der Notfallsanitäterausbildung mehr. Wie sehen Sie das? Ist dieser Beruf attraktiv, um ihn bis zum Renteneintritt durchzuführen bei den Johannitern? Vielleicht auch so ein bisschen Vergleich zur Behörde vielleicht, wo ja die Pension dann irgendwann mal winkt. Und würden Sie sagen, dass das ein familienfreundlicher Beruf ist? Also würden Sie dem sagen, ja, Sie können Kinder kriegen, Frau, Haus bauen, können Sie alles machen, bleiben Sie ruhig im Rettungsdienst? Oder würden Sie dem dann doch sagen, überlegen Sie es sich gut?
Naja, das ist ja eine Frage, die man vielen auch anderen Berufsangehörigen stellen kann. Die kann ich Polizeiangehörigen, Feuerwehrangehörigen, die kann ich Krankenschwestern, Krankenpflegern stellen. Auch es ist ja eine bewusste Entscheidung erstmal, warum sich ein junger Mensch exakt für diesen Beruf entscheidet. Und ich unterstelle jetzt mal, unabhängig davon, dass der ein oder andere vielleicht nach einiger Zeit erkennt, naja, ich kann kein Blut sehen oder ähnliches, war vielleicht doch das Falsche für mich auch, oder aber in der Tat, das Thema Schichtdienst ist ein Problem oder 24-Stunden-Dienste sind ein Problem oder. Aber zunächst mal trifft ja jemand bewusst eine Berufsentscheidung. Und dass Rettungsdienst nicht von 8 bis 17 Uhr, sondern eben rund um die Uhr sicherzustellen ist, glaube ich mal, hoffe ich mal, dass das denjenigen, die sich für so einen Beruf interessieren, durchaus auch bekannt ist. Eine bewusste Entscheidung. So. Allerdings muss man in der Tat sagen, aber auch da, glaube ich mal, teilt der Beruf im Rettungsdienst Notfallsanitäter ja das Schicksal vieler anderen Berufe, insbesondere im Gesundheitswesen, dass man sich die Frage stellen muss, wie ist die nicht nur psychische, sondern auch körperliche Belastung zum einen, trotz aller Hilfsmittel wie elektrische Trage oder Ähnliches, was ich mal ansprach, das ist die erste Frage. Und zweitens kann ich mir vorstellen, dass derzeit wird ja sogar die Rente bis 68 diskutiert, kommt jetzt auf. Wie lange kann ich das eigentlich sicherstellen? So, und das wirft bei uns zwei Fragen auf. Die eine Frage ist, kann ich sowas wie eine Laufbahnplanung machen, dass ich tatsächlich oder dass wir als Johanniter hingehen jetzt, um sich vielleicht auch perspektivisch mal von anderen Organisationen und Anbietern abzuheben, bekomme ich es hin, für Menschen, die nicht mehr so leistungsfähig sind. Und das sage ich mit vollem Respekt auch, einfach nicht mehr es schaffen, 24 Stunden Dienste im Monat durchzuhalten oder aber auch einen Schichtdienst im Dreischichtmodell durchzuhalten, kriege ich es hin mit zunehmendem Alter, wenn die ersten Zipperlein anfangen, die auf andere Funktionen bei gleicher Vergütung wegzuentwickeln. Oder aber ein Thema Weiterentwicklung. Also können die Leute bei uns Karriere machen auch. Und da muss man zwei Dinge eigentlich feststellen. In dem einen wie in dem anderen Fall ist es utopisch für, ich sag mal, ungefähr 3.500 Angehörige des Rettungsdienstes, entsprechende Laufbahnentwicklungen zu machen. Also diese Funktionen hätten wir gar nicht. Das zweite ist, dass viele das gar nicht wollen. Also ich habe schon mit manchen gesprochen, auch, die gesagt haben, ich habe mich bewusst dafür entschieden, das will ich machen, solange ich kann. Das macht mich froh, bei aller Nörgelei auch. Und hier könnte mal was anderes sein und da könnte ich gerne mal einen anderen Kollegen oder eine Kollegin neben mir haben. Aber im Großen und Ganzen bin ich an sich zufrieden auch. Und ich will gar nichts anderes machen. Das heißt, man muss das so ein bisschen auch rausfiltern und trennen. Und das, was wir tun können, ist und was wir auch wirklich auch immer wieder auch in die arbeitsrechtliche Kommission reinbringen und auch den Dienstnehmervertretern auch immer sehr ans Herz legen, darüber nachzudenken, wie können unsere Dienste nicht nur monetär attraktiv sein, sondern was möchte der Mitarbeitende auch denn sonst noch an Benefits? Also familienfreundliche Dienstpläne, soweit es möglich ist. Oder Dienstzeiten, soweit es möglich ist. Und da gibt es in der Pflege bei uns schöne Beispiele, wo ältere Mitarbeitende, die zum Beispiel deren Familienplanung abgeschlossen oder keine Kinder haben wollen, wie auch immer, die sagen, naja, ich übernehme mal die Frühschichten, die Spätschichten, weil die Frühschichten können die Jüngeren machen, weil da sind die Kita, die Kinder in der Kita, die ich zu betreuen, die zu betreuen halten. Und nachmittags sind dann die Mütter zu Hause und machen da ihre Kinderbetreuung und die Älteren übernehmen dann quasi den Spätdienst. Das sind aber so individuelle Lösungen auch, wie weit die im Rettungsdienst auch möglich sind. Da gibt's auch Grenzen. Dann sind wir sehr schnell wieder bei der Frage, wie viel qualifiziertes Personal habe ich zur Verfügung. Wenn ich weiß, dass ich auf dem NEF zum überwiegenden Teil, aber auch auf RTWs mindestens einen Notfallsanitäter, Notfallsanitäterin haben muss, dann wird es natürlich schon eng. Und dann sind die Möglichkeiten einer individuelleren Dienstplangestaltung leider begrenzt. Aber das im Grunde genommen sich vorzunehmen, ist sicherlich das eine. Das zweite ist die Frage von Fort- und Weiterbildungen. Insbesondere zielgerichtet für das Berufsbild, muss es ja sein. Wir haben ja fast generell und durchgehend die 30-Stunden-Fortbildung im Jahr. Wenn wir jetzt da noch aufsatteln würden und sagen, naja, wir lassen dir jetzt noch eine, sagen wir mal, betriebswirtschaftliche Fortbildungen angedeihen auch, dann würden manche schon sagen, naja, dazu bin ich gar nicht mehr bereit. Will ich nicht, kann ich nicht. Meine Freundin, meine Ehefrau braucht auch mich und meine Familie braucht mich. Und das möchte ich nicht. Das heißt, im Grunde genommen jeder, der sagt, ich möchte mich entwickeln auch, der sollte in der Lage sein, mit seinem Vorgesetzten, seiner Vorgesetzten ein entsprechendes Gespräch zu führen und gemeinsam zu überlegen, was ist möglich. Den Rahmen, da ist bei uns durchaus Luft nach oben, den müssen wir diskutieren, das müssen wir weiterentwickeln. Und darum sind wir auch immer sehr darauf angewiesen, so aus der Rückmeldung, also auch für die Rückmeldungen aus der Community, was sich übrigens auch wandelt. Ne? Also übermorgen sind vielleicht Dinge, die heute genannt werden, gar nicht mehr so oben aufliegend, sondern da sind vielleicht andere Dinge oben aufliegend auch. Ne? Und darauf müssen wir reagieren und da sind wir in der Tat noch ein bisschen schwerfällig und haben, wie gesagt, Luft nach oben.
Man merkt tatsächlich, der Anspruch steigt. Also auch in den Sachen, was die Leute fordern. Also wo ich mir denke, Absolut. Hätte man das früher gefordert, dann hätten die Leute gesagt, wenn du Vision hast, dann geh zum Arzt. Aber wenn jemand genau. sitzt so...
Hat mal Helmut Schmidt gesagt.
Genau. genau. Wenn man jetzt in der freien Wirtschaft sich so ein Bewerbungsgespräch hat, das hatte ich jetzt auch schon ein, zwei Mal, dann wird man immer geworben, was ich den Eindruck habe, was komplett im Gegensatz zum Rettungs- oder zu der Entwicklung im Rettungsdienst steht. Es wird geworben mit, oh, wir haben nur eine 36-Stunden-Woche. Bei uns kommt zweimal im Monat der Masseur. Wir haben Tische, an denen kannst du stehen, Rücken schon. Wir arbeiten und wir gucken und kannst Homeoffice machen. Und gut, das geht im Rettungsdienst natürlich alles nicht. Aber Zumindest, und das wurde auch gefragt, sehen Sie die Perspektive, diese Wochenstundenzahl zu reduzieren und vielleicht auch, also im Rahmen des Undercover-Boss haben Sie ja, so, ich glaube, für den örtlichen, da in Bayern, den Rettungsdienst ein Fitnessstudio vermittelt, sowas zu versuchen, flächendeckend zu ermöglichen, also viel mehr Gesundheitsvorsorge. Sehen Sie da den Arbeitgeber in der Pflicht oder würden Sie sagen, ja gut, der Rettungsdienst weiß ja, dass es auf den Rücken geht, da kann er sich ja selber mal irgendwie ins Fitnessstudio begeben.
Nee, das sehe ich in der Tat, also es ist beides richtig auch, ne? Weil ich sag mal, wir können hier über unser betriebliches Gesundheitsmanagement können wir Ernährungskurse anbieten, das hilft wenig, wenn sich dann der Mitarbeitende in seiner Freizeit 3 Döner reinzieht.
Genau.
Und also ich glaube mal, das Thema Gesundheit, das beginnt nicht und hört nicht an der Schwelle zum Betrieb auf. Sondern das ist, finde ich, ein generelles und das Gleiche gilt für Themen wie, ich sag's mal, Muskulaturstärkung und Ähnliches auch. Da gilt das ganz genauso. Ich habe so wenig Verständnis dafür, wenn man auf der einen Seite einfordert und sagt jetzt, was ist jetzt kein Beispiel und nicht generell, sage ich es ausdrücklich, ich überziehe jetzt mal ein bisschen, wenn ich hingehe und sage, ich möchte, dass mein Betrieb wegen der belastenden Arbeit alle möglichen Hilfsmittel beschafft zum rückenschonenden Arbeiten und der gleiche Mitarbeitende hat einen Nebenjob auf dem Bau und schleppt Zementsäcke oder ist im Gartenbau tätig oder was auch immer. Also das sind so Dinge, sind es Beispiele mal aus dem Feuerwehrbereich, die ich so kenne.
Das stimmt.
Also insofern, also Anwesende, auch Zuhörer, bitte ausdrücklich ausgeschlossen und ausgenommen. Also man muss da, glaube ich, mal wahrhaftig sein und gucken, was ist möglich. Das, was in der Tat aber ein Problem darstellt, ist, dass alles das, und Sie haben jetzt auch gerade die Reduzierung von Arbeitsstunden angesprochen, das wird immer rauf und runter diskutiert und steht mal dem politischen Anspruch gegenüber 68 des Lebensjahr muss man arbeiten. Und mit ursächlich dafür ist der heute schon eklatante Fachkräftemangel. Und jede Arbeitsstunde, die ich reduziere, finde ich persönlich gut bei vollem Lohnausgleich unter 2 Bedingungen. Zum einen, das muss bezahlt werden. Das heißt, ich brauche zusätzliche Arbeitskräfte, die auch entsprechenden Lohn haben müssen auch, der nie hoch genug sein kann. Und zum zweiten muss ich auch überhaupt erstmal diese Arbeitskräfte haben. Also ich kann Arbeitsstunden reduzieren, wie ich will. Ich muss im Grunde genommen das System ja irgendwie am Leben halten. Und das ist jetzt nicht eine Herausforderung der Jauniter, sondern das ist, finde ich, eine generelle politische Herausforderung, schon seit Jahren oder Jahrzehnten, die auch zunehmen wird. Mit jedem Menschen und Mitarbeiter, der in Rente geht, der leider auch manches Mal krankheitsbedingt ausfällt, der muss ersetzt werden. Und wenn ich Stunden reduziere, muss ich diese Arbeitskraft ja trotzdem ersetzen. Also das muss ich ja auch irgendwie aufbringen. Und das muss man irgendwie auf die Kette kriegen. Wenn es dafür Antworten gibt, dann wäre ich der Letzte, also ich habe das ja eh nicht zu bestimmen, der sagen würde, Mensch, warum nicht eine 34-Stunden-Woche? Das ist, wenn es denn dem Wohlbefinden dient auch und allgemein anerkannt ist, auch ist ja gar keine Frage. Aber man muss die Arbeitskräfte haben, die ich brauche, um das zu kompensieren. Und das System muss die Bezahlung hergeben auch. Und in dem Augenblick auch, wo es jedem Einzelnen, auch unseren Mitarbeitenden ans Portemonnaie geht, weil wir werden es jetzt auch bei der Pflegereform erleben, wo ich mehr Pflegebeiträge leisten muss, um das, was jetzt so politisch in der Pipeline ist, zu bezahlen, wird es nicht wenige geben, die sagen, es muss ich noch mehr bezahlen und noch mehr Abgaben und. Auch. Und das ist etwas, was wir uns immer vergegenwärtigen müssen. Und da muss eine gewisse Balance hergestellt werden zwischen der Arbeitnehmer-Dienstnehmer-Zufriedenheit, der Mitarbeitenden-Zufriedenheit, der Sicherstellung der Leistungsfähigkeit. Es ist niemand damit gedient, wenn die Leute mit 50 schwer krank sind. Das ist gar keine Frage. Und auf der anderen Seite aber Sicherstellung des Systems durch hoffentlich dann zusätzliche Arbeitskräfte. Und natürlich auch die Bezahlung des Systems muss sichergestellt sein.
Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Punkt, den viele auch gar nicht auf dem Schirm haben, dass das ein Kreislauf ist. Und irgendwer hat es, glaube ich, geschrieben, dass das DRK irgendwo es versucht hat, auch die Stunden zu reduzieren, aber gemerkt hat, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, weil entsprechend natürlich mit mehr Personal die Kosten gestiegen sind und man dann eine Ausschreibung verloren hat. dass das irgendwo alles zusammenhängt. Das glaube ich, alles immer nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ne? Also wenn man das einfach sagen könnte, so jetzt 34-Stunden-Woche, dann wäre das wahrscheinlich schön, aber was da alles hintersteht.
Die Frage stellt sich auch immer, ne? Wer ist das System, wer zahlt das und vor allem, woher kommen die Kräfte dann immer, wo man ja auch schon mal werben muss. Wir machen es ja alle mit diesem Podcast, mit dem Influencing, auch die Jonita selbst, diesen Job einfach mal mehr zu bewerben. Also nicht nur werde Retter, sondern wirklich direkt werde NotfallsanitäterInnen oder ne, machen FSJ und wie auch immer. Finde ich viel zu wenig noch beworben für den Fachkräftemangel.
Das stimmt und wir bilden ja viel, aber nicht genug aus, auch in unseren Akademiestandorten. Wir haben auch einschlägige Studiengänge, wenn es so um Laufbahn geht, auch an der organisationseigenen Akkon-Hochschule. Da stellt sich natürlich die Frage, was machen die nachher dann mit solchen Abschlüssen? Ne? Das ist das eine. Und selbst wenn sie sich dann, also wenn es uns gelingt, die in andere Tätigkeiten dann auch zu bringen, verantwortungsvollere oder was auch immer, wobei was gibt es verantwortungsvollere, als mit dem Patienten zu arbeiten, aber davon mal abgesehen, selbst wenn es gelingt auch, dann stellt sich ja die Frage, wer füllt die Lücke in der Notfallrettung? Und man braucht im Grunde genommen, wir brauchen mehr Leute im Rettungsdienst, in der Pflege und mit Verlaub, ich erlaube mir, dass es auch in diesem Podcast, wir brauchen das auch in der Kita-Betreuung. Also wir haben jetzt vor ein paar Wochen die 500. Kita eröffnet und es gibt auch so Visionen auch, sagen jetzt, Mensch, schaffen wir es in ein paar Jahren die 1000. Ich glaube, vom Angebot und von der Möglichkeit wäre das tatsächlich zu schaffen. Ich habe riesen Respekt davor, dass wir die Leute nicht kriegen. Jede Kita, die wir neu dazu kriegen, da gehen wir auch in die Verantwortung für die Kita, für die Mitarbeitenden auch, die ja auch immer älter werden, auch die möglicherweise auch Krankheiten entwickeln. Ich hoffe da nicht beruflich, aber dann trotzdem und wir übernehmen da auch perspektivisch eine Riesenverantwortung und das muss mitgedacht werden. Wir müssen also das Thema als Dienstleister, auch wenn man das so will, muss man das Thema Personal immer mitdenken. Und es ist nicht so, das sei mal in diesem Podcast auch, spreche ich nur für die JOH, es ist ja nicht so, dass gute Ergebnisse, die wir erzielen, die tragen dazu bei, den Fortbestand der Arbeitsplätze, den Fortbestand der Organisation zu sichern. Es ist ja mitnichten so, dass Funktionäre, also ich zum Beispiel kann für mich jetzt auf jeden Fall sprechen, dass wir ergebnisbezogen vergütet werden oder Überschüsse abschöpfen oder was auch immer. Sondern wir arbeiten, ich bin so gesehen auch Angestellter des Vereins, wir arbeiten für den Verein und jeder andere auch und versuchen das Beste an der jeweiligen Stelle zu machen und das da ist es uns auch nicht gegeben, dass wir sagen können, ja, jetzt die Überschüsse, die kippen wir jetzt mal aus oder wir reduzieren aus eigenem Antrieb die Arbeitszeiten zu eigenen Lasten und führen dauerhaft dann zwangsläufig, wenn man den jeweiligen Rettungsdienstbetrieb sieht, Verluste in diesen Betrieben. Das geht nicht. Der muss durchfinanziert sein, ausfinanziert sein, idealerweise noch ein bisschen Überschuss für den Overhead. Aber keinesfalls dürfen wir Geld dazugeben. Das gilt für Kitas genauso wie für Pflege, aber eben auch für den Rettungsdienst.
Ich überlege gerade, also wir haben ja auch eigene JOH-Wachen. Bei Luis und mir ist es so, dass es ja kommunaler Träger ist und wir stellen das Personal. Sorgt denn die Jonita dort, wo wir Wachen haben, dafür, dass die Ausstattung eben so auch gesundheitsfreundlich ist? Sie hatten es vorhin angesprochen, elektrische Fahrtragen, die wirklich erheblich dazu beitragen, dass der Rücken geschont wird, auch für Ausfälle im späteren Alter, dass das alles so nachgerüstet wird und zwar recht schnell, also recht schnell, also im Laufe der Zeit, es muss ja auch geprobt werden und finanziert werden, aber ist man da dran auch?
Also da bin ich im Zweifel der falsche Ansprechpartner, ja. Weil wie gesagt, 16 Landesrettungsdienstgesetze und über allem schwebt ja eine Norm. Und ich unterstelle jetzt mal, dass die Norm, die einschlägigen Normen eingehalten werden. Also das würde ich zumindest erwarten. Und nicht selten, also zumindest bei unseren Rundreisen, erleben wir mehr. Auch. Also es ist noch niemand uns begegnet und das liegt, wenn ich mir so den Umgang vor Ort betrachte, glaube ich mal, dass da keine Maulkörbe verteilt worden sind oder die Menschenkinder scheu haben, mit uns darüber zu sprechen und Wünsche zu äußern. Also an keiner Stelle ist gerade im Rettungsdienst gesagt worden, es wäre toll, wenn wir mal moderneres Gerät oder Ähnliches haben. Also ich würde jetzt einfach mal frech unterstellen, dass jeder Verantwortliche vor Ort, zumindest bei den regelmäßig im Betrieb befindlichen Fahrzeugen, das muss man vielleicht noch ein bisschen abschwächen, dass die tatsächlich auch die notwendigen Ausstattungen haben, um auch das, wie soll man sagen, die Arbeit zu erleichtern. Wenn nicht, muss man das vor Ort mal ansprechen und auch anregen. Auch. Und die Community, ich meine, auch dieses Format trägt ja dazu bei, dass dort, wo es scheinbar oder mutmaßlich nicht so ist, dass das dann auch, ich sag's mal, offenbar
ja,
wird.
Ja, vielleicht hört es ja der eine oder andere Vorgesetzte und klaut sich das auf die eigene Schulter.
Genau, bei mir ist das alles picobello.
Check und Feierabend.
Aber tatsächlich zum Thema Werbung, was eine auch geschrieben hat, ja, warum die Johanniter so in Anführungsstrichen defensiv werben. Also es ist ja immer das Lachen, also ein schönes Bild von einer Person. Dann dazu der Satz, werde Retter oder komm in die Pflege, werde Erzieher und dann Johanniter. Ich finde das so wenig greifbar. Es gab tatsächlich jemanden, der geschrieben hat, damit meint er aber explizit nicht uns, warum die Johanniter es nicht so machen, dass sie sich irgendwie Influencer nehmen, die dann aktiv wirklich da Werbung betreiben. Und ich habe den Eindruck, die Johanniter sind da noch so ein bisschen zurückhaltend. Also zum Beispiel mein Pressesprecher hat mich jetzt gefragt, ich hoffe, er köpft mich jetzt nicht dafür. Hör mal, Luis, hast du nicht mal Lust, in eine Kita zu fahren mit dem Rettungswagen, dann zeigen wir den Kindern das und dann kannst du währenddessen noch so ein bisschen für die Erzieher werben, die würden sich darüber freuen, weil die eben auch Personal brauchen und das passiert dann in meinem Urlaub und ich bekomme es auch nicht bezahlt und das mache ich natürlich, weil ich auch hinter unserem Verband stehe, aber ich finde da wieder, also das hat dann sowas Knausriges irgendwie, dass man so an der falschen Ecke spart, weil es kommt ja irgendwie dann doch, also genau das, man möchte Personal, aber irgendwie ist man so defensiv, wenn es dann darum geht, Personal aktiv zu akquirieren über Werbung. Also das ist so der Eindruck, der dann entsteht.
Fehlt mir auch manchmal, ich bin selbst noch in Schulen unterwegs als Schulsanitätsdienstausbilder und da fehlt es mir auch manchmal so ein bisschen noch am Schub und von Werbung. Und das wurde auch geschrieben, ne, dass teilweise Leute, die in der Johanniter Jugend sind und sich in den Schulen beteiligen, auch sagen, dass dann der Schritt nachher fehlt, die noch zu halten, weil dann kommt das Abitur, dann suchen sie sich irgendeinen Job aus. Aber die aktive Bewerbung, Mensch, Notfallsanitäter, Pflege, Kita und sowas, das fehlt. Und gerade weil wir da ja nun mal auch in den Schulen drin sind, an unserer Zukunft arbeiten, unsere Gesellschaftszukunft, sollten wir da doch schon ein bisschen strikter rangehen, denke ich.
Also die Frage ist, ist das ein also wo ist es ein bundesweites Thema? Also bundesweites Thema ist es ohne Frage, aber was können wir als Bundesvorstand sollen das dazu tun? Es ist in der Tat auch ein Punkt bei uns, ein heikler Punkt, wo Regional- oder auch Landesvorstände zu Recht auch sagen, ich habe hier einen gewissen Bedarf, den habe ich genau im Auge die nächsten Jahre und gehe gezielt vor. Das steht dann erstmal im Raum. Und es hat jeder wahrscheinlich eine andere Wahrnehmung, was heißt das eigentlich, Rettungswagen mal in die Kita fahren oder sind das regelrechte Kampagnen? Und immer dann, wenn wir von bundesweiten Kampagnen, Recruiting-Kampagnen zum Beispiel reden, also das ist jetzt auch von den Landesvorständen verabschiedet worden, mit einem, sagen wir mal, erstmal größeren Betrag, da würde man sagen, da wollen wir ein paar hunderttausend Euro reinstecken. Würde man sagen, um Gottes Willen, jeder Regionalvorstand wird sagen, oh je, die Umlage muss ich wieder bezahlen und so weiter. Das ist immer so die Kehrseite. Ne? Also je aggressiver und größer man wird und werden will auch und man auch werben möchte um gutes Personal, umso mehr muss man möglicherweise auch in die Tasche greifen. Und wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass, das geht nicht. Und das ist eigentlich immer so der Punkt. Und dann kommt immer so, na, eigentlich brauche ich das Ganze nicht. Ich kriege vor Ort, mache ich mit ein paar Plakaten oder dem Besuch in der Kita oder was weiß ich nicht was, mache ich schon genug Werbung und ich kriege schon die Leute. Oder wie sagt der Kölner immer, es hätte schon immer gut gegangen.
Das sagt er tatsächlich. Und,
sagt er tatsächlich. Und das ist immer so, das ist in der Tat eine relativ große Herausforderung. Wir müssen die Balance hinkriegen. Das ist auch mein Job auch, eine Balance hinkriegen zwischen, wo ist der gemeinsame Nenner bundesweit, auch der größte gemeinsame Nenner und was muss vor Ort noch aufgesattelt werden. Und die Wahrnehmung, die Sie haben, die habe ich auch. Also seitdem mein Sohn aus der Schule raus ist, gehe ich nach wie vor, jetzt unter Corona-Bedingungen war es nicht der Fall, bin ich in 3 Schulen unterwegs, um über die Ausbildungsberufe, die die JOH bietet, auch aufzuklären. Und da zählt nicht nur Rettungsdienst, Erzieher und Pflege dazu, sondern wir bilden ja durchaus auch Veranstaltungskauffrau. Wir haben Bürokaufleute, heißt jetzt anders, Büromanagement auch. Wir im IT-Bereich, Fachinformatik bilden wir aus. Also wir haben ja eine Vielzahl an Ausbildungsberufen und alleine das ist schon ein Aha-Erlebnis. Herausforderung dann ist, sagen die Leute, ja, ich weiß noch gar nicht so. Es war jetzt gerade ein Problem, als dann nach dem 12. Jahr Abi möglich war. Dann waren die Leute völlig orientierungslos. Also ich habe da Stufen erlebt, wo gerade mal ein Drittel eine klare Vorstellung hatte, ich möchte studieren, ich möchte die Ausbildung zum XY machen und so weiter. Und der Rest sagt, ich mache jetzt erstmal, versuche es mal ein FSJ zu machen oder Travel und Work, vornehmlich Australien war da im Raum und was weiß ich was auch, ne, aber eine berufliche Vorstellung überhaupt nicht. Also eigentlich möchte man fast schon sagen, beruflich gesehen, ausbildungstechnisch betrifft, vertane Zeit. So. Und die Leute da abzuholen und dann in Ausbildungsbetriebe reinzubringen, das ist das, was wir auch machen können. Auch. Also zu sagen, jetzt Mensch, das müssten wir vielleicht ausweiten, was hier vielleicht mit aggressiver und deutlicher auch, das ist das eine. Aber ich muss auch ein Angebot haben. Wenn ich am Ende, und zwar flächendeckend, wenn ich am Ende sage, ja, geht mal da in die Schulen, und dann sagen die Leute, ja, wunderbar, 10 Leute aus jeder Schule oder 5 Leute aus jeder Schule bewerben sich bei uns. Und dann sage ich, ja, kein Ausbildungsplatz oder kein Akademieplatz oder was weiß ich nicht was. Und das ist noch ein bisschen das Problem. Wir haben das in der Pflege inzwischen so hinbekommen in den letzten Jahren, dass wir gesagt haben, mindestens 5% Ausbildungsquote in der Pflege. Das kommt also Jahr für Jahr in den Strategiebriefen bei uns vor. Und ich glaube, dass wir das in den sensiblen Berufen, also wo wir wirklich Fachkräftemangel haben, dass wir das auch ein oder das Commitment finden müssen. Nicht anordnen, sondern das Commitment finden müssen. Das muss auch, da brauchen wir auch eine Ausbildungsquote. Und wir müssen in den Verbänden tatsächlich diese Ausbildungsplätze auch zur Verfügung stellen. Und dann kommt wieder das böse Wort, aber es muss auch finanziert sein. Und wenn ich Ausbildungsplätze im Rettungsdienst habe, auch ein Ausbildender verdient Geld, auch, dann muss gewährleistet sein, dass auch der Kostenträger diese Kosten auch übernimmt. Und dann wird es manches Mal kompliziert. Das dann heißt, so in den Verhandlungen, ich habe es auch lange genug gemacht, ist euer Privatvergnügen auch. Ihr könnt ja meinetwegen ruhig 10 Leute ausbilden, aber ich brauche das nicht als Träger. Das ist schwierig auch.
Ist tatsächlich auch ein Punkt, weil sehr viele schreiben, ja, es heißt immer Stellenmangel und so weiter, und dann bewirbt man sich und bekommt keinen Platz.
Ja, aber ja, ja. Das ist ja, der Grund. Ja. Also wir haben, wie gesagt, organisatorisch müssen wir da, also das ist nicht perfekt bei uns. Das muss man selbstkritisch auch sagen. Und das ist ein Thema, was wir regelmäßig auch mit den Vorständen auch auf der Agenda haben. Wie kann man das sagen? Es gibt bei uns über die Personalabteilungen auch entsprechende Fachausschüsse, die sich mit Recruiting beschäftigen. Regelmäßiges Thema mit unterschiedlichem Engagement, das kann man auch ruhig offen so sagen, der Beteiligten. Aber das Fazit ist immer das Gleiche. Aber wir müssen es eben schaffen, erstmal das Bewusstsein in unsere 76 Regionalverbände hineinzubringen. Und da werden die Regionalverbände auch sagen, ja, würde ich ja alles gerne tun, aber es muss ja refinanziert sein. Ich muss die Möglichkeit haben, dass ich tatsächlich auch diese auszubildenden Plätze auch bezahlt bekomme. Und das finde ich auch richtig. Weil man kann nicht sagen, ja, das ist jetzt Aufgabe des Betreibers, wie er das für die Zukunft sicherstellt. Nee. Irgendwann stellt er das gar nicht mehr sicher, sagt er dann, ich kann das nicht mehr, kann den Rettungsdienst nicht mehr aufrechterhalten. Und dann spätestens hat eine Kommune das Problem, dass es wird vielleicht ein, zweimal noch klappen, dass er einen anderen Betreiber findet, aber auch der wird ja die Leute nicht mehr haben irgendwann mal. Also es ist also sehr kurzsichtig gedacht. Und da Werbung für zu machen, auch bei Kommunen, auch, das ist sicherlich ein Thema für unsere Regionalverbände auch vor Ort und auch ein politisches Thema.
Würden Sie sagen, dass dem so ein bisschen entgegensteht, das haben wir in der Folge 7 so gesagt, dass sich so wenig in Anführungsstrichen tut, gerade im Rettungsdienst, dass es so ein resilienter Job ist? Also man sagt ja immer, sobald es irgendwo, keine Ahnung, wenn eine Brücke einstürzt, dann merkt man, oh mein Gott, wir müssen die Brücken überprüfen und dann werden Brücken neu gebaut und so weiter, dann läuft das. Es muss immer was passieren. Man hat so den Eindruck, im Rettungsdienst ist so resilient, weil es immer weiter geht, immer weiter, dass nie was passiert, dass man das deshalb einfach nach hinten rückt, so nach dem Motto, auch wir haben andere Baustellen, da brennt es jetzt gerade.
Kommen ja so oder so, wir rufen sie immer an und dann sind sie da. Ne?
Genau, irgendwer kommt irgendwie ja immer. Sehen Sie das irgendwie so?
Ja, aber ich glaube, ob es zum großen Knall kommen muss, das weiß ich nicht. Also wenn man über den Tellerrand guckt, dann stellt man ja schon fest, dass an der einen oder anderen Stelle Also von Kommunen wird dann nicht selten das Heilmittel der Kommunalisierung gewählt. Und das machen die 5, 6, 7 Jahre und stellen fest, dass da auch nicht Mitarbeitende, die für die Kommune, meistens sind es ja dann kommunale GmbHs im Übrigen noch, kommt dann erschwerend hinzu, was ja auch Gewerkschaften im Übrigen auch anprangern, weil die Arbeitsbedingungen zum Teil anerkannt bei Hilfsorganisationen, also sprich kirchlichen Hilfsorganisationen wie bei uns, spürbar besser sind als an der kommunalen GmbH nämlich. Und dann stellt man da auch fest, Mensch, die Leute kriege ich ja auch nicht mehr. Also die Problematik ist die gleiche. Und wenn ein Kreistag über den Tellerrand guckt, auch mal woanders hin, und sich da mal deutlich macht, Mensch, wir müssen den Rettungsdienst sicherstellen. Und man muss auch mal über das Thema der Ausschreibung anders nachdenken, dass eben nicht nur der Preis allein entscheidend ist oder zu 50% oder mehr entscheidend ist, sondern auch die Qualität und auch den Umgang mit den Mitarbeitenden in den Vordergrund stellt. Oder auch mal Prämissen einbaut wie betriebliches Gesundheitsmanagement und Ähnliches. Dann wird sich eine Menge bewegen auch und da mehr Punkte vergibt als für den Preis. Ne? Also wenn das Gesamtsystem in der Tat anders finanziert ist, dann werden wir andere Leute kriegen, werden wir mehr Leute kriegen. Das gilt für die Pflege übrigens ganz genauso. Dann wird das attraktiver sein. Und das Geld ist nicht alles. Sie haben es ja richtigerweise oder auch hier die Zuhörer haben es ja auch schon richtig auch erwähnt gehabt. Auch so Fragen wie, wie kann man es familienfreundlicher gestalten und. Und am Ende des Tages brauchen wir mehr Leute. Das ist der Schlüssel. Und wenn wir mehr Leute kriegen, dann beißt ein bisschen die Katze in den Schwanz, mehr Leute kriegen, weil wir stärker auf die Bedürfnisse eingehen, vielleicht die Arbeitszeit mal um 1 oder 2 Stunden reduzieren, vielleicht mal mehr Flexibilität haben, was bei 7/24 Diensten immer schwierig finde auch, aber die notwendige Flexibilität haben auch, dann wird man auch oder andere Benefits haben wie betriebliches Gesundheitsmanagement, dann wird man vielleicht einen Beruf attraktiver machen, man hat dann auch, kriegt dann auch mehr Leute letztendlich für den Rettungsdienst, für die Pflege, für die Erzieherinnen auch, dann glaube ich, dann wird perspektivisch auch das System wieder besser funktionieren. Ob es da zu einem Knall kommen wird, das weiß ich nicht. Also erfahrungsgemäß, wenn es da mal hier oder da Schwierigkeiten gab, auch in anderen Bereichen, das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dann ist der Aufschrei gut. Das Beste erleben Sie jetzt zurzeit. Aktuelles Beispiel Corona-Pandemie. Alle haben gesagt, na, wie gut und wichtig ist es doch jetzt, wenn man Notkrankenhäuser einrichtet, für Millionenbeträge eingerichtet worden. Wie gut ist es, dass man Testzentren hat, auch unter Beteiligung von Hilfsorganisationen und Impfzentren. So, und jetzt flaut die Pandemie ab und die Verantwortlichen sind schneller dabei, die Testzentren, Impfzentren zu kündigen, die Krankenhäuser, die Notkrankenhäuser, Behelfskrankenhäuser zu schließen und wieder zurückzubauen. Und ganz zu Beginn hat man gesagt, wir müssen aber doch vorbereitet sein für ähnlich gelagerte Fälle. Da redet heute keiner mehr von. Auch. Und ich bin überzeugt davon, Stand heute auch, ist meine persönliche Meinung, wenn das so weitergeht und nicht noch so ein Bewusstsein wächst, auch in dieser Frage, und nächstes Jahr kommt ein anderer Virus grassiert in der Republik, werden wir genauso hilflos dastehen wie vor einem Jahr.
Gerade schon angesprochen, auch die Pandemie, auch ein ganz großes Streitthema. Es ging nicht unbedingt immer nur um Geld, es ging, glaube ich, um die Wertschätzung, die man im Rettungsdienst teilweise erfahren hat. Natürlich verdienten Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger ganz viel Respekt und Aufmerksamkeit, aber der Rettungsdienst wurde nie so richtig da angesprochen. Wir waren immer da, wir haben die Leute reingefahren, wir mussten Schutzanzüge tragen, wir mussten die ganze Zeit in Stunden, also die ganzen Schichten Masken tragen. Dann kam eben von ganz oben auch vor allen Dingen aus der Politik, ja, der Rettungsdienst hat jetzt weniger quantitative Einsätze. Warum sollten wir da auch eine Prämie beispielsweise zahlen? Es geht den Leuten nicht um die Höhe des Ganzen, es ging wirklich darum, zahlt man eine Prämie? Und warum haben da, also haben die, nein, ich frage nicht warum, sondern haben die HIOX da nicht mal auch wieder gesprochen und gesagt, also tut uns leid, aber nach unseren Zahlen, beziehungsweise sehen Sie doch mal, die Qualität der Einsätze ist länger geworden. Du hast es ja selbst in deiner Masterarbeit teilweise auch schon festgestellt, anhand von Aachen und Köln, dass natürlich die Zahlen runtergegangen sind, aber die Einsatzlänge und so weiter ist halt wirklich raufgegangen, ne? Auch wie lange man das macht. dass man da einfach mal aktiver geworden ist? Also ist man aktiver geworden bei der JUH jetzt beispielsweise?
Ja. Ja, angetreten. Ja. Also, aber das ist halt immer die Frage, wie dringt man eigentlich durch? Also als das Thema war überhaupt die Frage, wie honoriert man überhaupt die Leistungen auch? Dann muss man mal, und das mal als Bürger dieses Landes, und das wird jeder, glaube ich, auch mir zustimmen, gibt es einige Berufsgruppen, da seien jetzt zum Beispiel auch mal die Verkäuferinnen und Verkäufer genannt, die an Lebensmittelläden, mindestens an Lebensmittelläden auch permanent Gefahren ausgesetzt waren, teilweise mit minderwertigsten Schutzmöglichkeiten, die da zusammengezimmert wurden. Da sind wir, glaube ich, im Rettungsdienst und in der Pflege, muss man fast schon sagen, noch privilegiert letztendlich. Also wir wissen im Zweifel, wo fahren wir hin. Man muss sich darauf einstellen, natürlich, dass man unter Umständen auch mit infektiösen Patienten zu tun hat, im Übrigen auch vor Corona nebenbei bemerkt, ja, und richtet sich da ein. Also mindestens mit Handschuhen, mit entsprechender Schutzkleidung und so weiter. Eine Verkäuferin hat das nicht, regelmäßig nicht auch. Und hat dann vielleicht mal irgendwann Masken gekriegt und man hat dann so eine Plexiglasscheibe dahin gezimmert, kennen Sie ja alles. Und wir haben gesagt, so an sich heute zu sagen, der hat es verdient, der hat es nicht verdient, der hat es mehr verdient oder weniger verdient, das ist eine Diskussion, die verliert man auch, die kann man gar nicht gewinnen. Und darum haben wir uns sehr früh dafür stark gemacht, dass, wenn man das honorieren will, dass man das über eine Steuerentlastung macht. Also entsprechenden Freibetrag, der hoch genug ist, dass im Grunde genommen über eine Jahressteuererklärung, wie auch immer, den Menschen dann den Betrag X, ob es jetzt 400, 500 oder 600 Euro sind, zurückfließt. So, das fand wenig Gefallen, auch im Bundesfinanzministerium nicht. Das liegt im Wesentlichen daran, nicht, dass man das nicht wollte, sondern dass die Bundespolitik gesagt hat, das können wir gerne machen, aber das hilft den wenigsten oder wenigen. Warum? Weil die Entlohnungen der Berufe außerhalb der JUH, sage ich jetzt mal insbesondere, derart gering sind, dass überhaupt nie so eine Steuererstattung zustande gekommen wäre. Und man hat dann einen Weg gewählt, der, finde ich, dann fast noch schlechter ist, weil man gesagt hat, okay, dann zahlt man bundesweit einen Betrag in Höhe von, was waren das, 600 Euro, glaube ich, irgendwie, der gezahlt worden ist an Pflegekräfte. Und aber auch nur an bestimmte letztendlich. Da war die Ernüchterung groß und teilweise wurde dieser Betrag von den gesetzlichen Krankenkassen ja eingezogen. Das heißt, dieses gesamte Modell krankte. Und wenn man dann mehr zahlen wollte, dann liegt es ja an Krankenhäusern oder an den Betrieben der Hilfsorganisation JUH, das dann auch zu zahlen. Das hat ja auch die Diskussion in der JUH verursacht. Der Anerkennung kann sich jeder Mitarbeitende gewiss sein, auch. Das ist gar keine Frage. Und im Übrigen, ich sage das jetzt mal ausdrücklich, nicht nur im Rettungsdienst, sondern auch die Erzieherinnen und Erzieher. Wir denken immer so an Pflege und so weiter. Das ist auch wichtig. Die mussten auch ihre Patienten versorgen, auch bei uns in der ambulanten Pflege. Aber die Erzieherinnen und Erzieher mussten unter Bedingungen, die für die völlig fremd waren, ungeübt waren, hatten sie auch erhebliche Belastungen, nicht nur im Infektionsrisiko ausgesetzt, sondern mussten sich auch mit den Eltern zum Teil rumärgern, auch wenn es darum geht, welche Kinder darf ich aufnehmen oder nicht aufnehmen. Im Rettungsdienst sicherlich eine permanente Belastung. Da kann man jetzt wieder sagen, ja, aber gehört das nicht generell zum Berufsbild des Rettungsdienstlers dazu? Da sage ich, na, in Grenzen natürlich, ja, gehört dazu auch. Und jetzt kann man sagen, kann man weniger Einsätze mit einer höheren Belastung des einzelnen Einsatzes dann aufwiegen, ist immer schwierig, weiß ich nicht. Da gehen die Meinungen im Zweifel auseinander. Aber ich finde, jeder, der in diesen Bereichen, der mit Menschen für andere Menschen zu tun hatte, egal wo, hat Großartiges geleistet. Und ob man das jetzt mit Geld aufwiegen kann und soll, ja, stellt sich sofort wieder die Frage, wie finanziert man das Ganze eigentlich auch? Und es wird dann immer relativ schwierig, ne? Also diese zusätzliche Prämie, die wir jetzt für AVRJ-Mitarbeitern da haben, das ist ja so gut wie jede Berufsgruppe ist ja mit abgedeckt auch. Und wie sich das finanziert, man hat latent die Möglichkeit, jetzt dadurch, dass wir es im Tarif haben, zu versuchen, das dann auch in der Tat sich refinanzieren zu lassen. Ob es gelingt, wird die Zeit weisen. Also ich denke, dass uns das ein paar Millionen kosten wird auch. Aber das ist gut angelegtes Geld.
Da kamen übrigens direkt natürlich wieder die Fragen.
AVRDD.
Warum? Naja, das kam zum einen, aber da wird ja nachverhandelt, habe ich gerade gesehen. Aber da wird natürlich gefragt, warum eigentlich nur 600?
Ja, also wenn es mein persönliches Geld wäre auch, ne, dann würde ich das Doppelte auf den Tisch legen und dann wird der eine oder andere fragen, warum nur 1200?
Ja, das ist
also, wo wir dann bei der Sache sind, es geht nicht ums Geld. Ja.
Es ist in der Tat, also zum einen erstmal, das haben wir als Bundesvorstand nicht zu entscheiden auch. Das ist ja auch so ein bisschen Kritik gewesen, der Bundesvorstand müsste mal. Und es ist ja so, wie finden Sie denn dann auch ein gerechtes Modell? Und darum haben wir gesagt, so, wir fänden es gut, also nicht nur aus Gründen der möglichen Refinanzierung, sondern auch vor allen Dingen wegen der Auseinandersetzung, was ist da gerecht oder nicht, das in die arbeitsrechtliche Kommission zu bringen, wo Dienstnehmer und Dienstgebervertreter sitzen. Und zwar der gesamten Johanniterwelt, also auch Krankenhäuser und Johanniter-Seniorenhäuser, also Pflegeeinrichtungen. Und da musste eine Lösung gefunden werden. Ich persönlich halte die Lösung für gut, unabhängig jetzt von der Höhe, dass der ein oder andere sagt, es könnte ja mehr sein. Man darf andererseits aber auch nicht ausblenden, dass das steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt wird. Das heißt, die Maxima oder die Summe, egal, wird ja Teilzeit ein bisschen abgestuft gezahlt. Das ist ja brutto wie netto auch. Und das finde ich erstmal spürbar im Portemonnaie. Und das ist das eine. Und das zweite, wenn man das jetzt mal hochrechnet auch, dann sind das auf unsere Mitarbeitenden, dann sind das schon gewaltige Beträge, die zusammenkommen. Und das ist der Punkt. Ich kann das jetzt nicht aus dem Kopf sagen, das wird jetzt im Grunde wahrscheinlich auch erst die Praxis zeigen, auch wenn es zur Auszahlung kommt, wie sehr belastet das tatsächlich auch die jeweiligen Verbände vor Ort am Ende des Tages. Also was ist nicht refinanziert und so weiter. Und das werden wir schon merken, aber es ist für mich in Ordnung. Die zweite Frage, AVRDD, war ja auch bei der Vorjune-Diskussion. In dem Augenblick, wo wir tarifliche Regelungen haben, sollte man sich auch da bewegen. Und man kann, glaube ich, nicht hingehen und sagen jetzt, ja, gleiches Geld für gleiche Arbeit. Ja, das ist richtig. Aber dann muss man auch sagen, dann müssen wir auch, also uns wiederum bewegen uns auch wieder in Tarifwerken letztendlich. Und zu sagen, ja, das muss ja außertariflich geregelt werden, dann wird man regelmäßig eine Diskussion zu führen haben, immer dann, wenn sich der ein oder andere ungerecht behandelt führt, ja, wieso wird das nicht außertariflich geregelt? Und ich finde immer gute Argumente dafür und auch gute Argumente dagegen. Und man muss das, glaube ich, einfach mal durchhalten. Und mein Kommentar auch auf For You in diese Richtung war ja auch, wie gesagt habe, ich weiß davon, dass die Arbeitsrechtliche Kommission AVRDD, also des Diakonischen Werkes, das Thema auch noch nicht abgehakt hat. Und die Möglichkeit, steuerfrei, sozialversicherungsfrei zu zahlen, die ist immerhin jetzt bis 31.03.2022 verlängert. Das heißt, die Chance dazu, einem entsprechenden Abschluss zu kommen, die ist nach wie vor gegeben. Und insofern, glaube ich mal, sollte man die Diskussion, sind wir jetzt ungerecht behandelt worden oder nicht, frühestens erst, wenn das abgeschlossen ist, das Verfahren, dann führen, abhängig vom Ergebnis.
Mal so für die, die draußen sind und wahrscheinlich nicht bei den Johannitern sind, For You ist quasi unser ja, Social Media Network für die Johanniter, wo genau. Jeder Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter von Ihnen, Herr Lüssen, ein bisschen runter in die Rettungswache, in die Kita, jeder mit reden kann quasi. Und genau. Man hört es ja auch, ne? Ihre Kommentare kann man lesen und da können wir uns alle einloggen. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat das. Genau.
Ich habe es tatsächlich nicht. Ich weiß aber nicht, wie ich mich jetzt
ich hab's, anmelden ich würde. Drin, ja.
Aber mein Pressesprecher erzählt mir nur mal, dass die Johanniter ist ja wohl die Plattform für Johanniter. Also wenn man da was
tatsächlich, teilt, als wir damals so ins Gespräch kamen, habe ich dich da auch gesucht und ich habe dich nicht gefunden. Und ich dachte mir, ich habe es falsch gemacht, schreib deinen Namen falsch. Zum Beispiel hätte ich Bachmann oder sowas eingeben müssen, ich weiß es nicht.
Nee, offensichtlich hilft das auch nicht. Also der Zugang, das ist so ein Werbeblock, also ich würde das schon empfehlen. Also für mich ist das immer sicherlich auch ein Informationsmedium und der ein oder andere wird dann versuche mich dann auch immer mal zu ködern, auch der Bundesvorstand rührt sich nicht und so weiter. Also das ist immer schwierig, weil man kommt dann in eine Diskussion rein, die inhaltlich scheucht die Anstrengung nicht, aber das wird dann zeitlich aufwendig. Und deshalb lese ich sehr, sehr viel mit, das ist gar keine Frage. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Man muss auch nicht ständig drin sein, auch. Das ist also kein Zwang. Es ist aber ein interessantes Informationsmedium, auch bundesweit. Auch wenn man wissen will, was passiert so in den anderen Verbänden auch, was passiert auf Bundesebene auch, was gibt es Neues. Und der Krisenstab hier der BG hat während der Corona-Pandemie bis heute auch sehr regelmäßig immer wieder Dokumente, Verfahren und so weiter eingestellt. Also das hat sich auch während der Pandemiephase bestens bewährt.
Ich muss jetzt tatsächlich nochmal kurz einfach das nochmal fragen, auch wenn ich es vorhin schon mal gefragt habe, als das Mikro leider noch nicht lief. Und zwar, wenn Sie so erzählen oder wie ich es auch erlebe, die Bundesgeschäftsstelle, die Landesgeschäftsstellen, es verjüngt sich ja immer mehr. Und ich habe auch den Eindruck, dass tatsächlich, also zumindest war das, glaube ich, mal irgendwo im Gespräch, dass auch in gewissen Positionen eigentlich auch nur noch Studierte rein sollen. Also Ihr klassischer Weg ohne Studium ist nicht so? Also irgendwer hat mir mal erzählt, dass...
Naja, ich bin Sozialbetriebswirt, also ganz ohne Studium ist es nicht auch. Ja. Das ist halt kein Zwang auch. Und der, also ich wüsste nicht, wo wir, also natürlich hat man bei Ausschreibungen, wenn wir Ausschreibungen jetzt tätigen, jetzt für bestimmte Funktionen hier, dann erwartet man ein abgeschlossenes Studium, was weiß ich, der Erziehungswissenschaften, der Politikwissenschaften oder sonst was. So, was aber nicht heißt, dass in dem Bewerbungsgespräch auch, wenn die Skills, die man damit in Verbindung bringt, wenn die anderweitig vorhanden sind oder feststellbar sind, dass solche Menschenkinder keine Chancen hätten auch. Das ist es nicht. Aber man muss ja irgendwo mal gewisse qualitative Ansprüche fixieren auch. Ansonsten hat man im Grunde genommen hunderte von Bewerbungen und blickt da gar nicht mehr durch, wer könnte jetzt geeignet sein oder nicht geeignet sein. Und insofern, glaube ich, ist es schon schlau zu sagen, jetzt gibt gewisse Qualifikationen, die wir an Studiengängen festmachen. Also es würde zum Beispiel keinen Sinn machen, einen kaufmännischen Vorstand einzustellen, ohne betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Auch das, glaube ich, ist doof, ob es jetzt eine kaufmännische Ausbildung ist oder ob man sagt, ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium wäre schon geraten für eine Hilfsorganisation, die immerhin 1,3 Milliarden Umsatz macht und nicht nur aus dem e.V. besteht, sondern auch aus 13 Tochterunternehmen besteht. Und das sind, da glaube ich, ist es schon klug zu sagen, da ist ein betriebswirtschaftlicher Abschluss und eine gewisse Berufserfahrung schon von Vorteil. Und geboten.
Gut, dann machen wir es an den Skills fest. Das finde ich tatsächlich das richtige Wort. Also im Prinzip ist es, glaube ich, sogar in den USA so, das Studium steht zwar auch immer dabei, aber eigentlich merkt man, die Amerikaner, die wollen keine große Erfahrung, die wollen einfach Skills haben, auch für ihre Führungsposition. Und ich finde das gar nicht verkehrt. Dann aber so die Frage, also ich merke das schon, wenn man so mit Bundesgeschäftsstelle, also zum Beispiel den Benjamin kommuniziert oder der Landesgeschäftsstellen, dass da das auf jeden Fall vorhanden ist, diese Skills, dass es sehr strukturiert wird, dass einem immer gesagt wird, ja, da musst du noch den Weg und den Weg eingehen und dann machst du das und dann machst du das. Aber ich habe tatsächlich auf den Eindruck, dass das den einzelnen Mitarbeiter nicht erreicht auf RV-Ebene. Also dass er immer den Eindruck hat, meine nächste Stufe ist mein Chef. Entweder der ist mir wohlgesonnen, dann geht's mir gut. Wenn er mir nicht gut wohlgesonnen ist, dann habe ich einen schlechten Dienstplan. Dann würde man sagen, ja gut, dann gehst du halt zum nächsten Vorgesetzten. Dann hat man den Eindruck, wenn ich das mache, dann geht der natürlich wieder zum Chef, der das dann noch mehr auf einen runterwälzt. Gibt's da also ist das erkannt irgendwie oder gibt's da irgendeine Art von Feedback-Management-System, das sich vielleicht im Aufbau befindet, dass man sowas irgendwie geregelt kriegt oder dass man gerade bei Führungskräften eben versucht, so sehr auf diese Skills zu achten, dass man eben keine Leute hat, die diese Bauchentscheidungen treffen. So, ja, dich mag ich, du gefällst mir, komm und nee, dich finde ich irgendwie unsympathisch und das wird nichts.
Naja, das ist jetzt also zum einen erstmal so eine
gewagte These.
Ein generelles Verfahren, um mal die Frage zu beantworten oder Vorgaben oder was auch immer man sich da vorstellt, haben wir nicht auch. Sondern es ist in der Tat so, dass wir, und ich glaube, das ist, hoffe ich mal, auch flächendeckend mit Ausreißern vorhanden auch, dass das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser und an der anderen ein bisschen schlechter funktioniert. Also grundsätzlich sollte ja nicht nur das Bauchgefühl entscheidend sein, sondern in der Tat die fachlichen Skills. Auf der anderen Seite helfen natürlich fachliche Skills auch wenig, wenn der Mensch, wie soll ich mal sagen, wenig empathisch ist und ja, eher ein Nerd ist, ein Fachnerd ist, der sich irgendwo einschließt. Ich denke, dass diese Organisation sehr stark auch davon lebt, dass die Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte und Mitarbeitende miteinander in der Lage sind zu kommunizieren und nach Möglichkeit auf Augenhöhe. Und wenn das nicht der Fall ist, auch da können Sie fachlich so qualifiziert sein, wie Sie wollen, auch dann werden Sie in dieser Organisation wie auch im Übrigen in anderen Betrieben keinen Fuß auf die Erde kriegen, auch, und da werden alle unfroh. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie werden da Vorgesetzte vor Ort ausgesucht, auch, oder zukünftige Vorgesetzte? Und auf der einen Seite unterstelle ich jetzt mal, dass gerade Leute, wenn die aus dem Verband herauskommen, dass es da schon so eine gewisse emotionale Ebene gibt in alle Richtungen. Also der Vorgesetzte muss mit seiner zukünftigen Führungskraft gut auskommen können, sucht ihn ja aus danach, unterstelle ich mal. Aber gleichzeitig muss der auch ein Gefühl dafür haben, wie kommt der eigentlich dann an. Das Schwierigste im Übrigen in der JUH auch, ist immer da, es gibt überhaupt auch ganze Bücher letztendlich, die damit zu füllen sind, vom Kollegen zum Vorgesetzten. Das sind im Grunde genommen zwischenmenschliche Experimente, die man anstellt. Also in dem Augenblick, wo, und das ist mir im Übrigen auch schon gesagt worden, und durchaus auch kritisch gesagt worden, du hast dich verändert auch, weil ich im Grunde genommen eine andere Rolle einnehme. Und sage ich, ja, ich muss mich ja verändern auch. Ich habe jetzt heute eine Rolle auch. Und wenn ich vorher über den Bundesvorstand geschimpft habe, dann kann ich ja nicht über mich selbst heute schimpfen, sondern da habe ich natürlich eine andere Funktion und Rolle. Und dann muss ich es mir gefallen lassen, dass man über mich schimpft oder auch Kritik übt oder vielleicht das nicht so mitträgt. Und alleine die fachliche Kompetenz auch, das ist wie gesagt das eine, das muss passen. Ganz krass, wenn Sie von Personalwirtschaft keine Ahnung haben, dann ist es schwierig, Personalvorstand zu sein. Wenn Sie von Finanzen keine Ahnung haben, ist es schwierig, Finanzvorstand zu, oder primär für Finanzen zuständig zu sein in diesem Laden. Und das kann ich runterbrechen auch. Also wenn ich sage, ich muss hier Fachbereichsleiter Rettungsdienst sein, dann halte ich es nicht für besonders schlau, jemanden auszuwählen, der, sagen wir mal so sagen, die Grundstruktur und Funktion des Rettungsdienstes nicht kennt. Auch das würde ich erwarten. Und ich weiß auch nicht, ob es schlau ist, jemanden auf so eine Position zu setzen, der das ausschließlich aus der Theorie her kennt, also aus dem einschlägigen Studium, was man heute ja alles machen kann. Sondern da würde ich mir schon, glaube ich, jemanden vorstellen können, der tatsächlich auch schon mal aktiv im Rettungsdienst, welche Zeit auch immer, Erfahrungen gesammelt hat. Ansonsten wird er nie verstehen, was die Menschen vor Ort bewegt. Auch da kann er sagen, ja, ich fahre da mal 3 Wochen mit, das ersetzt es nicht. Auch, sondern da würde ich mir immer beides wünschen, Fachkompetenz, aber auch zu gucken, wie sind eigentlich die Skills der Menschenführung auch, wie sind die ausgeprägt, verändert der sich stark, und das geht auch nicht meines Ermessens nach per Akklamation, dass ich sage, den setze ich jetzt auf die Stelle und dann soll er mal machen, was er macht, sondern da würde ich auch immer empfehlen, die Menschen auch eine Weile auch zu begleiten. Sonst kann das in einem Fiasko enden. Aber das ist halt etwas, was wir leider, und das war die Frage, was wir, wo wir kein System haben. Das haben wir noch nicht.
Gibt es etwas, was Sie aus dem Rettungsdienst persönlich rausgenommen haben und gesagt haben, das will ich verändern?
Oma Brömmelkamp. Die gibt es überall.
Naja, ich habe ja früher im Rettungsdienst, das wird immer so belächelt auch, und mein Sohn, der inzwischen auch 21 ist, der kennt auch viele Geschichten aus dem Rettungsdienst, auch von Notärzten, heutigen Ärzten, die auch gar nicht mehr Notarzt interessiert sind, weil die haben mit mir zusammen mal studiert, sind den Weg weitergegangen oder haben eine gemeinsame Geschichte in der JUH gehabt. Und natürlich war früher immer alles besser, und die haben heute mit Mitte 50 haben die überhaupt gar kein mehr Interesse an Notarztdiensten oder Ähnlichem. Und wenn wir dann so alte Geschichten aufwärmen, wenn wir da durch die Gegend gefahren sind, und die höchste Qualifikation war damals Rettungsassistent auch, Und da gab es damals für uns so ein geflügeltes Wort, ne? Wenn wir irgendwie mit Patienten in einer Klinik gekommen sind, da gibt es ja heute extrem gute Übergaben. Da bin ich auch froh und auch glücklich, dass ich mal als Patient vielleicht im solchen System unterliege. Und wir haben manches Mal Patienten übergeben, wenn uns eine Schwester auf die Nerven gegangen ist. Was hat der Patient? Der ist krank. Und also sind wir ja nicht hier. Ne? Also natürlich hat man das dann auch ein bisschen natürlich mit der notwendigen Ernsthaftigkeit, also Polytraumata und so weiter haben wir versorgt, Herzinfarktpatienten, Reanimation und so weiter. Also das gesamte Spektrum kam auch früher vor. Ich glaube, dass heute mit dem ganzen technischen Fortschritt, dass heute den Mitarbeitern viel, viel mehr abverlangt wird. Also sowohl an theoretischem Background. Ich bin mal vor ein paar Jahren gefragt worden, als das die Notfallsanitäter-Qualifikation aufkam, ob ich mich in der Lage sähe, da jetzt nochmal mich der Prüfung zu stellen. Und da muss ich sagen, klar mit Nein. Also es gibt so ein paar Dinge, die verlernt man nie, wie Radfahren auch. Und das macht einen erstmal sicher. Wenn man aber mal sich entsprechende Lehrbücher zu Gemüte führt, dann stelle ich fest, da ist viel zu viel Zeit vergangen, die Praxis fehlt und so weiter. Also das würde ich nie mehr machen. Und ich bewundere eigentlich die Vorstandskollegen hier, also der Landesvorstandskollege aus Hessen-Rheinland-Pfalz, Oliver Mehrmann, der hat sich ja der Notfallsanitäterprüfung noch unterzogen und hat sie auch bestanden. Und muss ich sagen, Respekt. Und alle Notfallsanitäter vor Ort, auch die sich der Nachprüfung, übrigens auch die älteren Kollegen, die sich der Nachprüfung unterzogen haben, auch, muss ich sagen, Respekt, weil ich glaube, die haben über die ganzen Jahre unglaublich viel Praxis gesammelt. Aber eine Notfallsanitäterprüfung, sich nochmal überhaupt dem Szenario auszusetzen, hat nochmal eine ganz andere Qualität auch. Und insofern muss ich sagen, wirklich toll. Und das, wenn wir fragen, was nehme ich mit auch? Respekt vor dem Beruf. Also ich weiß um die Belastung des Schichtdienstes auch, egal ob es jetzt je nach Einsatzaufkommen, ob es jetzt Wachen sind, die in 12- oder 8-Stunden-Schichten fahren oder gar 24 Stunden, das ist eine ungeheure Belastung auch. Und ich weiß aber auch um den Spaß, den das machen kann. Und ich unterstelle einfach mal, dass diejenigen, die Beruf wählen, auch nicht mit vorgehaltener Waffe gezwungen worden sind, diesen Beruf zu wählen. Und der macht letztendlich auch Spaß.
Ich muss persönlich auch sagen, ich bin in eine Wache reingekommen, die... ich möchte vergreist klingt so böse, aber es waren alte, erfahrene Kollegen. Natürlich auch am Tottern, am Meckern und Machen und Tun, so die kleinen Wehwehchen, die man überall hat. Aber so auch die sagen, ne, in 20 Jahren hat man das nicht verändert, das wirst du auch nicht schaffen. Aber sie haben einen sehr geprägt. Also man ist reingekommen, hat diese Erfahrung gesammelt, haben viel gezeigt, auch wie es so abläuft im Rettungsdienst, jetzt bei mir in Rostock beispielsweise. Und dementsprechend, klar, es ist schade, wenn diese älteren Kollegen einen dann so ein bisschen wieder runterholen vom Ast, von diesem Motivationsast. Andererseits muss man denen aber auch mal zuhören ab und zu, weil sie haben schon einiges erlebt, denke ich mal. Und das sollte man immer mal mitnehmen, bevor man anfängt, ja, die Älteren, die sind noch in ihrem eigenen Saft und Suppe. Dennoch muss man auch damit arbeiten, auch die Älteren ein bisschen zu motivieren, weil für die ist jede Veränderung mittlerweile, jede neue bürokratische Hürde, die man im Rettungsdienst, in der Luftrettung oder sonst wo hat, immer mehr Belastung, die sie ja nicht mehr haben wollen. Ne? Und ich glaube, da muss man sehr mehr mitnehmen.
Es ist auch natürlich schwierig auch, ne? Dass man, also ich finde alleine schon, es gibt ja kaum ein Berufsbild, ein anderes Berufsbild, wüsste ich jetzt keins, wo ich eine Fortbildungsverpflichtung von 30 Stunden im Jahr habe. Und das ist, finde ich, schon enorm auch, was da unseren Leuten abverlangt wird. Und die Älteren, das klingt fast schon wie so ein Stigma, ist es gar nicht, die haben halt wirklich einen ungeheuren Erfahrungsschatz. Und wenn ich mit manchen jüngeren Notfallsanitätern mal in Kontakt gekommen bin, und auch so erlebt habe, wie die ihre Einsätze fahren, dann bin ich schon sehr überrascht, wie mutig die rangehen, auch allein aus haftungstechnischer Sicht. Also mir wäre es früher im Traum nicht eingefallen, einen Patienten in der Wohnung zu lassen. Auch wenn ich den Eindruck habe, der wird nichts haben. Aber ich sag mal, die medizinische Abklärung auch, die schafft mir alleine rechtlich viel, viel mehr Sicherheit. Und wenn ich überlege, mit welchem Selbstbewusstsein da zum Teil gehandelt wird, dann bewundere ich das, weil sicherlich steht da erstmal eine gewisse Ausbildung hinter. Auf der anderen Seite denke ich mir manches Mal, naja, ob da auch bei einem Bandscheibenvorfall und dieser ganzen Krankengeschichte auch, könnte da nicht trotzdem jetzt der ausstrahlende Schmerz doch aus dem Herzinfarkt her rühren. Und da mit der relativ simplen Diagnostik, die ich ja trotz allem vor Ort machen kann, dann zu sagen, das ist kein Herzinfarkt und hätte schon Juti hangen. Also das würde ich mich zum Beispiel heute nicht trauen auch. Also da wäre ich allein aus haftungstechnischer Sicht oder so, wäre ich da schon ein bisschen vorsichtig und natürlich auch im Interesse des Patienten auch. Und da ist es manches Mal auch, muss ich sagen, so die Erfahrung der Älteren auch. Die haben da, ich weiß nicht warum, aber auch schon ein Gespür dafür. Ich kann da noch so viel Technik dran klemmen auch. Der Ältere wird dir ohne die Technik sagen, was hätte er jetzt auch. Und das ist in der Klinik im Übrigen ganz das Gleiche auch. Ein erfahrener Oberarzt auch, der braucht manches Mal eine aufwendige Diagnostik nicht, um zu sagen, was er hast. Auch. Und so ähnlich kommt mir das manches Mal auch so bei den erfahrenen älteren Rettungsdienstlern vor. Und das liegt auch in der Natur der Sache, dass die sich nicht mehr mit neuen technischen Dingen so gerne auseinandersetzen, ist auch normal. Und das wird auch jeder, der im Rettungsdienst älter wird, auch, der wird das irgendwann mal in 10, 15 Jahren, 20 Jahren vielleicht auch selbst so empfinden und sagen, ja, da habe ich jetzt auch keine Lust dazu.
Oder man nimmt sie mit als junger Mann oder junge Frau, die damit reinkommt und erklärt ihnen das vielleicht noch und sagt, Mensch, das ist gar nicht so schwer, wie du das immer siehst, ja, weil wir jetzt Tablets als Protokolle haben oder sowas. Und kann man sie auf jeden Fall durchaus mitnehmen. Auch schon viel erfahren. Ich habe auch teilweise so Schemen und dann, ach nee, da hat nichts. Und dann hat der Kollege gesagt, na, aber bedenke mal, ich hatte schon vor 20 Jahren und da ist das und das passiert. Und dann kam der Anruf, ist verstorben. Und dann, also wirklich das Worst-Case-Szenario.
Naja, diese Erfahrung,
da geht man.
Also deshalb sind auch diese, ist es auch ungeheuer wichtig. Ne? Also ich muss dann manches Mal und so, das stimmt mich auch sehr traurig, auch wenn ich ja in dem Post, wo es um den Tarif geht, und die Frage Corona-Prämie auch für AVDD, dann kam dann in irgendeinem Post, hatte dann mal ein Kollege oder Kollegin, weiß ich gar nicht mehr, gesagt, naja, man hat den Eindruck, man will uns Ältere loswerden oder sowas. Ne? Und das finde ich eigentlich sehr, sehr traurig, ne? Weil erstmal ist jeder Mitarbeitende bei uns genauso wichtig auch. Und genauso wichtig, glaube ich, wie Vorstände es auch sind und sein können, jeder an seinem Platz. Gerade die Älteren haben einen unglaublichen Erfahrungsschatz auch. Und von dem können die Jüngeren profitieren auch, kann ich im Zweifel ja auch profitieren. Wechselseitig kann natürlich auch ein Älterer, wenn er dem mal sich offen gegenübersteht, ganz genau auch sagen, jetzt Mensch, erklär mir das mal. Das ist immer eine Frage der Kultur und des Umgangs miteinander. Und auch da haben wir sicherlich auch noch Luft nach oben, so wenn ich das so betrachte, wenn ich die Posts so sehe, auch manches Mal oder auch die Gespräche, die ich führe auch und denke ich auch, naja, hätte man das nicht auch anders formulieren können.
Also was tatsächlich noch gefragt wurde, das Corporate Design, bestimmt ein Riesenthema, wurde ja geändert, neue Farben, wir sind jetzt nicht mehr die Johanniter, sondern wir sind Johanniter, wobei die Leute ja immer noch sagen, ach, die Johanniter. Ist das nicht, also viele sagen ja, okay, schön, aber ist das nicht dann letztlich zu kostenintensiv für die Verbände gewesen? Weil viele schreiben, ja gut, wir müssen jetzt komplett neue Kleidung beschaffen, bevor die einen die Kleidung schon haben, ist sie bei den neuen schon kaputt. Also hat man den Verbänden, war das überhaupt nötig, diese Reform? Hat man den vielleicht den Verbänden zu viel aufgehalst damit?
Nee. Das kann man klar mit Nein beantworten. Also zum einen ist ja ein längerer Prozess vorausgegangen und im Übrigen auch der Wunsch aus dem Verband, das Ganze frischer und moderner zu gestalten. Und der Begriff, also wenn wir in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, man hat uns überhaupt erkannt und nicht als Rotes Kreuz oder was auch immer, dann wurde auch in der Öffentlichkeit wurde Johanniter gesagt. Also ich habe... Und der Markenname, die Johanniter, war ein zusammenhängender Markenname. Das muss man eigentlich dabei wissen. So, entweder sagt man Johanniter oder Johanniter Unfallhilfe oder wie auch immer. Und darum war es immer schon ein Wunsch, dass die loszuwerden. Und im Übrigen im englischsprachigen Raum haben wir das sehr früh geändert, weil also weltweit über unsere Auslandshilfe die Johanniter ist nicht gut. auch. Und das wollte man auch ändern. Das ist jetzt nur, ich sag's mal, ein bisschen Beifang, aber es gab gute Gründe, dass die loszuwerden. Dazu kam, dass auch der Schatten, wenn man sich das genau betrachtet, dass der auch eher sperrig und überholt und überaltet daherkam. Und damit war erstmal der Name zu ändern, und zwar einheitlich zu ändern. Also sprich auch für die anderen Werke. Daher Johanniter. Die Farbe, das ist jetzt sicherlich eine Geschmacksfrage. Das Rot ist ein bisschen heller geworden auch. Das hat auch, ich kenne jetzt nicht die Details, auch es gab gute Gründe, das so zu machen. Und alles andere, wie jetzt auch der Auftritt, mit mehreren Farben zu arbeiten, der Diagonale zu arbeiten, mit einem Störer in leuchtend gelb zu arbeiten, da sind wir schon vielfach positiv drauf angesprochen worden. Das heißt, die Frage, die sich hier stellt, muss der Wurm dem Fisch oder dem Angler schmecken? Und Angler sind die Johanniter eigenen Leute auch. Ist auch wichtig, dass das natürlich die Akzeptanz findet. Für uns aber noch wichtiger ist, dass das in der Öffentlichkeit ankommt, dass wir wahrgenommen werden mit einem frischeren Design auch. Als junge Organisation, die wir ja gar nicht mehr sind, nächstes Jahr 70 Jahre auch, die wir ja gar nicht mehr sind, aber trotzdem frisch daherkommen. Und das hat einiges, also nicht nur an Aufsehen verursacht, sondern entfaltet auch heute seine Wirkung. Und ich habe keinen Verband gesehen, bisher gehört, ja, das ist ja alles so teuer und wollen wir nicht. Sicherlich Geschmacksfragen, die kann man rauf und runter, wird man auch in ein paar Jahren noch diskutieren können. Das Zweite, was wir aber gesagt haben, weshalb es eigentlich für die Kosten nicht so relevant ist, ist, dass wir gesagt haben und festgelegt haben, wir wollen keinen Wechsel von jetzt auf gleich haben, Stichwort Dienstkleidung, sondern man hat unterstellt, dass zum Beispiel die Schutzkleidung auch, dass die hoffentlich ja sowieso in tonusgemäß zu wechseln ist. Also jetzt nicht nach Dienstschluss, sondern sowieso auch auszutauschen ist, weil sie verschlissen ist und so weiter. Das heißt, alles das, was existiert, bis hin zu Briefbögen, sollte aufgebraucht werden und dann auf neue umgeschwenkt werden. Natürlich, natürlich, natürlich. Das war eigentlich so, dass einige aber es nicht erwarten können oder erwarten wollten, ist auch normal. Da sind wir auch fein mit auch. Und sagen dann, ja, okay, wenn ein Verband hingeht und sagt, ich muss jetzt hier eine Dienststelle neu gestalten oder ein neues Rettungsfahrzeug, schaffe ich an, dass das dann neu beschriftet ist, ist klar. Und dann sieht er sich die Autos an, die er in der Halle stehen hat, und sagt, das ist ja auch irgendwie doof auch, dann beschrifte ich jetzt die anderen auch um. Das kostet natürlich 3,50 €. Aber ich glaube, der Verband ist dadurch nicht in eine Schieflage geraten, dort, wo das passiert. Und die Dienstkleidung, also sprich die Einsatzkleidung, die sollte auch dann gewechselt werden, also jetzt ausgetauscht werden, wenn sie zum Austausch ansteht. Also insofern, also ich habe zum Beispiel, weil ich die auch trage, eine Einsatzjacke noch in Anführungsstrichen altem Design. Also nicht für einen Rettungsdienst, sondern hin und wieder, Stichwort Besuch von Impfzentren und ähnliche Auftritte, da trage ich sehr, sehr gerne eine rote, auffällige Einsatzjacke. Auch und die ist auch noch nicht im neuen Design. Und das ist auch gut so.
Wir packen euch im Podcast jetzt an dieser Stelle gerade mal einen Marker rein mit einer URL. Da könntet ihr euch das Video mal angucken vom neuen Design, ja, was sich so verändert hat. Das ist nämlich auch öffentlich zu sehen.
Wo wir aber gerade von umweltbewusst gesprochen haben, was mir da direkt kam, Thema Abrechnung. Ist das irgendwie in sich, dass da ein Abrechnungsportal installiert wird oder ausgeschrieben wird, vielleicht auch für alle Regionalverbände, so wie das Dienstprogramm, dass man seine Abrechnung, also wir kriegen sie zum Beispiel nicht per Post, weil es zu teuer ist, Porto aufzuwenden, sondern es wird zentral auf eine Wache geschickt, dann verteilt mit Verteilerfahrzeugen auf die Unterwachen, und dann kann man sich das irgendwann abholen. Als Teilzeitkraft verpasse ich dann immer den Moment, wo das kommt. Ich habe auch kein Fach oder so, also ich weiß nicht, wo meine Abrechnungen überall rumfliegen. Mir wäre es tatsächlich aber auch am liebsten als junger Mensch, wenn ich es einfach als PDF hätte, abrufbar in so einem Portal. Ist sowas
genau
in Planung, oder?
Ja, das ist ist unter dem Stichwort Digitalisierung auch ein relativ, finde ich, wichtiger Punkt. Die Herausforderung, die wir derzeit noch haben, ist, dass wir alle die eine Abrechnung bekommen sollen, überhaupt zunächst mal gar nicht so erreichen können. Also wir müssen hier die Voraussetzungen erstmal schaffen, dass man die tatsächlich sich runterladen kann und dass die Leute auch bereit sind, sie sich runterladen zu lassen. Und wir haben ja eben auch über Personenkreise gesprochen, die sich so ein bisschen schwer mit diesen technischen Features tun und die das ganz gerne auch immer in Schriftform haben. Das gilt im Übrigen auch für die Informationsblätter. Sie alle kennen hoffentlich den Aktiv auch, der mit der Post nach Hause kommt auch. Und da haben wir auch schon mehrfach darüber nachgedacht, den ausschließlich in digitaler Form, der würde dann anders aufgebaut sein, aber in digitaler Form anzubieten. Und Umfragen, die wir immer wieder mal repräsentativ, aber in kleinen Kreisen gemacht haben, haben wir gesagt, so finden wir gut, wenn das auch angeboten werden würde. Das ist im Übrigen auch etwas, was Sie, wenn Sie mal über den Tellerrand schauen, was Sie auch feststellen bei Veröffentlichungen, was weiß ich, Fachmagazine von irgendwas, da gibt es immer eine Printversion und eine Digitalversion. Oder das eine oder das andere. Und unser Ziel ist es an sich nicht beides auf Dauer anzubieten, sondern an sich muss es Ziel sein, auf Dauer ein Portal zu haben, wo Sie auch im Grunde genommen interagieren können. Also sich nicht nur die Gehaltsabrechnung runterladen, sondern wo Sie, was weiß ich, auch Urlaubsanträge einstellen, Krankmeldungen einreichen oder was auch immer. Das ist eigentlich erklärtes Ziel. Ist aber ein bisschen aufwendiger und insbesondere auch von der, sagen wir mal, Organisation, wenn ich an Teilzeitkräfte denke, GfBler denke und. Also es muss ja, wenn dann, generell möglich sein auch. Und es muss auch supported werden, auch was die was An- und Abmeldung angeht und so weiter. Also es ist nicht ganz trivial, aber es ist in der Tat erklärtes Ziel.
Apropos Ziel, die Jonita haben ja ein neues gestecktes Ziel, und zwar Gaffern auf den Leim zu gehen, so nach dem Motto. Dafür gibt es ja die neue Aktion Gaffern tötet. Wurde auch schon ganz oft gefragt, und ich bin gespannt, sieht man schon auf den RTWs oder auf einem RTW oder ITW hier in Berlin,
so richtig,
schon einen Aufkleber davon? Würde ich ja fast jagen gehen nachher mal sehen und fotografieren. Wurden wir auch ganz oft gefragt, wird es das auch für andere HIOGs geben? Wir als Jonita versuchen das ja jetzt im Pilotprojekt. Und wird man das dann auch anders anbieten? Ist man da in Kooperation?
Also, das ist ja erstmal nur ein Pilotprojekt. Und wir sind da schon sehr viel auch von Medien gefragt worden. Wir haben auch Anfragen sogar aus Landesministerien, NRW zum Beispiel, die das für irgendwie Zweck haben wollen. Also jetzt nicht Rettungsdienst, sondern für irgendwas anderes. Auch aus dem Ausland gefragt worden, im Übrigen Schweiz, Österreich ist da zu nennen. Und wir warnen immer erstmal davor, weil die Produktion dieser Folien, dieser QR-Codes, das ist nicht billig. Und wir sind in der Pilotphase. Wir müssen das jetzt erstmal ausprobieren. Wie wirkungsvoll ist das? Und wir lassen das Ganze auch über unsere Akkon-Hochschule wissenschaftlich begleiten, auch, also auswerten. Erfüllt das überhaupt den Zweck oder auch nicht? Und ich möchte da zwei Dinge vielleicht mal ansprechen, auch auf die man sehr schnell stößt. Also zum einen erstmal, ist die Filmfunktion eines Handys aktiviert, erscheint der Link nicht auch. Also da ist die Frage, muss das umprogrammiert werden auch? Das würde eine Veränderung des QR-Codes mit sich ziehen. Und wenn ich jetzt flächendeckend Folien verteile und beklebe und stelle fest, eine Version 2.0 hat einen etwas anderen QR-Code auch, dann wäre es natürlich wieder dumm auch. Das sind unnötige Kosten. Darum heißt ein Pilotprojekt bewusst Pilotprojekt, um genau diese Dinge auszuprobieren. Die zweite Frage, das ist aber noch nicht belegt, angeblich gibt es mit einigen älteren Handys technische Schwierigkeiten, dass also der Link gar nicht auftaucht. Das wissen wir noch nicht sicher. Das muss jetzt auch noch ausprobiert werden. Und aus dem Grund warnen wir innerverbandlich, also nicht warnen davor, sondern sagen, wir brauchen für die Untersuchungen eine qualifizierte Masse an Rettungsfahrzeugen, die beklebt wird. Ursprung ist im Übrigen Berlin, über unseren Landesverband hier in Berlin. Das hängt damit zusammen, dass die Agentur, mit der wir auch das neue Corporate Design entwickelt haben oder die das für uns entwickelt haben, die haben im Kern eigentlich aus den vielen Gesprächen diese Idee entwickelt und haben gesagt, so, ja, wir wollen das jetzt mal ausprobieren oder wir müssen das jetzt mal veröffentlichen, weil wir wollen diese Idee in Cannes auf den Filmfestspielen für irgendeinen Sonderpreis vorstellen. So, und deshalb kam diese Dynamik rein. Ansonsten hätten wir gesagt, wir probieren all das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, nochmal, ich sag's mal, trocken in theoretisch aus. Die Zeit hatten wir nicht. Das heißt, wir laufen jetzt so ein Stückchen hinterher auch. und probieren das aus, versuchen das flächendeckend auch auszuprobieren. Das heißt, in allen Landesverbänden mal eine gewisse Masse an Fahrzeugen zu kriegen, die wir jetzt damit bekleben. Und nach den Auswertungen und Erkenntnissen eventuell noch mal Veränderungen vorzunehmen und dann ist es reif. Und dann würde ich auch nicht nur innerhalb der JUH, sondern natürlich auch anderen anbieten, das zu übernehmen. Jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt halte ich das aus unterschiedlichen Gründen nicht für eine kluge Idee.
Aber wir versuchen es halt erstmal. Einer muss es ja machen und wir haben einen Anfang gemacht.
Logisch, logisch. Ja. Also mal, was weiß ich, wenn man in einem halben Jahr sagt, das hat sich bewährt. Also die Frage, wie kommt das denn auch an? Auch. Also verhindert das tatsächlich auch das Gaffen? Werden die Menschen sensibilisierter? Also das war ganz interessant auch mit den Medien, die Interviews, die wir geführt haben. Da war vielen klar, ja, ist ja strafbar und so weiter, ne, aber wieso tötet den Gaffen? Und als wir denen mal klar gemacht haben, dass auf der Jagd nach dem besten Bild Einsatzkräfte behindert werden, teilweise sogar weggeschubst werden, dass Rettungsgassen zugestellt werden und die Fahrzeugführer sich Richtung Unfallstelle begeben haben oder von der anderen Seite Auffahrunfälle provoziert werden oder auch, und das dann regelmäßig auch zu Verletzungen, Menschenleben gefährden kann auch. Das war vielen überhaupt gar nicht bewusst. Und wenn dieser Code alleine dazu führt, dieses Erscheinungsbild, ohne dass ich das in Sucher nehmen muss, zu sagen, aha, Moment mal, ich lass mal das mit dem Fotografieren oder ich halte mal Abstand oder was auch immer, das wäre ja ein schönes Ziel, wenn man das erreichen könnte. Aber es muss erstmal technisch geprüft werden auch, das ist die Überlegung.
Was ich aber tatsächlich ganz cool finde, ist, dass man da tatsächlich, weil das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, so selbstkritisch mit umgeht. Also, dass man das auch vernünftig macht, weil für mich wirkt es wie so ein Vorstoß aus dem Nichts. Auf einmal diese Kampagne Gaffen tötet. Auf einmal, ich glaube, ich habe einen Tag vorher irgendwie überhaupt eine Nachricht auf Instagram bekommen vom Johanniter Bundesaccount. Hör mal, könnt ihr da was zu machen? Ich wusste gar nicht, worum es geht eigentlich. Da sah ich nur Gaffen tötet und das Video. Und finde ich aber gut tatsächlich, dass man da so sachlich an die Sache herantritt.
Ja, es ist ja eigentlich das Beste. Also die, ich sag mal, diese Organisation, die lebt ja von Spontanität auch und von Beweglichkeit. Und wenn wir da jetzt ein Projekt draus gemacht hätten, sagen, ja, wir haben ja so eine Idee und wollen wir mal. Dann wären 80 Projektgruppen gegründet worden und Arbeitskreise und was weiß ich was und noch, was weiß ich, zig Sachverständige dazu. Und dann hätten wir wahrscheinlich in einem Jahr kein Ergebnis. Und hier ist, glaube ich mal, der Grundgedanke ist gut. Die erste Umsetzung ist auch nicht schlecht, aber wir merken oder wir sind noch nicht sicher, ist das wirklich, also ist das ausgereift genug? So, und deshalb finde ich es schon gut und richtig, also jetzt diese Öffentlichkeit auch herzustellen. Das hing also auch mit dem Filmfestspielen zusammen auch und der Preisvergabe. Auf der anderen Seite ist es gar nicht mal so schlecht, weil es ist so eine Dynamik daher, dass wir jetzt also stark getrieben sind. Wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt zu guten, verwertbaren Ergebnissen kommen innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit. Das heißt, mit einer irrsinniger Geschwindigkeit haben wir den Forschungsauftrag auch an die Akkon-Hochschule vergeben. Jetzt wäre unter normalen Umständen gar nicht machbar. Hätte man hier geprüft und da geprüft und so weiter. Und hier war das eigentlich, also ging das relativ fix. Und das ist auch gut so, ist ein wichtiges Thema, wie ich finde. Und insofern sollten wir nur, bevor wir das jetzt auch flächendeckend ausrollt oder auch anderen zur Verfügung stellt, sollte es, glaube ich, auch eine gewisse Qualität auch haben. Also wir müssen überzeugt davon sein, dass das Ende der Fahnenstange ist, dass es also nicht zu verbessern gilt. Und da haben wir noch Zweifel.
Ja, aber ich finde das trotzdem.
Die Resonanz ist riesig gewesen. Ich weiß nicht, wie viel ich mal das Johanniter-Video zurückgesendet bekommen habe und Artikel von sämtlichen Medien.
Stimmt, also ich habe es auch geschickt bekommen, wo ich mich auch immer wundere, Leute, denkt ihr, ich bin hinter Mond? Also, als ob ich das nicht mitkriege, wenn die Johanniter sowas hochladen.
Das Feedback, was man dann eben erwartet.
Also wenn es, da wurden wir auch schon für gescholten. Also es gibt ja immer Menschen, die da auch einen Hahn in der Suppe finden. Er ist ja ein Medienkuh gewesen und ich selbst nur ein Medienkuh war, dann ist es auch so. Aber ich bin erstmal von der Idee auch persönlich überzeugt, dass das richtig ist und wie gesagt, wie ausgereift wird sich jetzt finden, das wird das Pilotprojekt oder die Pilotprojekte werden das auch an den Tag bringen und für immer gut, dass mal Johanniter vorne sind.
Ich wollte gerade sagen, weil das, was der Christian gerade sagte mit dem Rettungswagen erhaschen, also sonst ist ja immer, Rettungsdienst ist ja immer Rotes Kreuz. Rotes Kreuz ist gleich Rettungsdienst Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass man so ein bisschen das schafft. So, die Johanniter sind halt die mit diesem besonderen Rettungswagen. Also, dass man das jetzt schon so ein bisschen verknüpft kriegt, glaube ich.
Viel auch gefragt. Die Spotter, die es ja überall gibt, das ist ja so mittlerweile ein großer Sport geworden, Hubschrauber und Einsatzfahrzeuge allgemein zu fotografieren. Die fragten schon, wo kriege ich das her? Habt ihr das auch bald in Rostock oder bei, hat Luis das auch bald auf seinem RTW? Und dann haben wir darauf verwiesen, dann müsst ihr wohl mal nach Berlin fahren und euch das mal, ne, möglichst nicht an der Einsatzstelle, aber mal an der Wache dann raussuchen. Und ja, man wird es suchen. Also, guter Start.
Ja, das war ja, das ist auch, wie gelingt es eigentlich zukünftig überhaupt? Das ist immer auch gefragt worden, über Fotos zu machen, die, sagen wir mal, ehrenhaftere Motive haben als das Gaffen auch. Ne? Es geht ja dann auch nicht. Ja, natürlich geht es auch. Ne? Das darf man ja nicht ausschließen. Also, wir brauchen Medienfotos, wir brauchen dieses, wir brauchen jenes und so weiter. Also, das muss man in der Tat mal ausprobieren, weil mal eine Idee von mir. War mal, ist es nicht cleverer, über einen, sobald der Link, sobald der QR-Code erhascht wird, quasi das Handy automatisch auf die Seite geht. Also er muss ja erst angeklickt werden. Und das wäre zum Beispiel, das würde natürlich dieses Spotten verhindern, auch letztendlich. Und das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Also da haben wir auch ein Interesse dran auch. Also insofern. Man muss mal gucken auch und perspektivisch mal ganz allgemein, wenn man an die Sache denkt auch, dann ist es eben, fände ich es natürlich toll, wenn der ein oder andere sich auch perspektivisch zurückerinnert, wer hat es erfunden auch, das ist glaube ich wie Ricola oder wie das war, wer hat es erfunden, ne? Aber im Kern wird das natürlich erst dann seine volle Wirkung entfalten, wenn möglichst viele Einsatzfahrzeuge oder Stellwände, wie auch immer, einen solchen QR-Code aufweisen auch, der genauso funktioniert oder der gleiche ist.
Aber Social Media haben ja immer gezeigt, wir müssen halt einfach auf solche Themen, die für uns vielleicht selbstverständlich sind, dass man nicht gafft, dass man nicht Leute behindert, einfach mal aufmerksam machen, dass den Leuten das auch wirklich bewusst wird. Ne?
Ja, ja.
Das geht auch um viele andere Themen, die wir mal immer hatten, aber das ist auch so ein Thema, wo viele auch geschrieben haben, Mensch, ja, stimmt, oh Gott, ich habe da auch mal ein Foto gemacht. Mhm. Ja, bin ich ja wirklich jetzt
belangt dafür. Ich bin nicht böswillig auch, würde ich mal unterstellen. Es gibt da auch so ein paar Renitente und Aggressive, wird man im Rettungsdienst sicherlich auch der ein oder andere Geschichten zu erzählen haben, aber die meisten, die sind halt da schlichtweg, denken nicht drüber nach. Und wenn man da so ein Bewusstsein schafft und alleine, sagen wir, das Erscheinungsbild eines QR-Codes, bevor ich meine Kamera überhaupt rausziehe oder das Handy rausziehe, sage ich, ja, nee, Quatsch, ist ja Unsinn, das lasse ich jetzt mal lieber auch. Also wenn da so ein anderes Bewusstsein entsteht auch, dann ist natürlich viel erreicht auch. Das war auch das, was ich immer bei den Interviews gesagt habe. Da gibt es noch ein Schlusswort. Ich sage, das Beste ist, wenn die Menschen die Handys in der Tasche lassen. Wenn sie gar nicht erst den QR-Code ausprobieren, sondern sagen, ich sehe den QR-Code, ich lasse das Handy in der Tasche und gehe weiter. Punkt.
Ja, ich glaube, das hat tatsächlich so gut, dass wissenschaftlich begleitet wird, ganz viele Effekte, die man vielleicht auch noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Einen schönen Effekt fand ich jedenfalls, den Effekt auf unsere Folge 7, dass wir jetzt hier sitzen, um mal langsam den Bogen zu schlagen. Und sich natürlich zu bedanken für die Zeit. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht selbstverständlich ist, dass der Bundesvorstand hier noch selbst Qualitätsmanagement betreibt quasi. Und man muss tatsächlich auch dazu sagen, ihr könnt uns ja immer nur hören, aber nicht sehen. Aber tatsächlich, ihr saß die ganze Zeit ganz entspannt hier. Man hatte nicht den Eindruck, dass man so auf die Uhr geguckt hat, so jetzt wird es aber langsam mal Zeit, dass die mal aufhören. Also ich glaube, er hätte noch mehr zu erzählen gehabt. Er nickt.
Eine Menge, auch aus alten Zeiten.
Genau. Wir bedanken uns trotzdem natürlich für die Zeit. War echt ein tolles Erlebnis.
Vielen Dank. Und wenn ihr noch Fragen oder Kommentare oder irgendwas Ähnliches habt, dann könnt ihr natürlich immer wieder anrufen auf unseren Anrufbeantworter.
Der jetzt direkt weitergeleitet wird ins Büro vom Herrn
Lissem. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also ich möchte mich erstmal bei Ihnen beiden bedanken, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, hier mal zu dem einen oder anderen durchaus ja auch kritischen Thema Stellung zu beziehen. Das wird nicht nachlassen. Und das finde ich auch gut so, ein nicht kritischer Mitarbeitender, muss man mal jetzt ja aufpassen, wie man es formuliert, hilft uns auch nicht weiter. Also insofern bin ich auch sehr, sehr dankbar für diese Gelegenheit, auch für die Fragestellungen und ja, was ich glaube, das Format nicht hergibt, die persönliche Begegnung, aber vielleicht an anderer Stelle dann mal mit dem einen oder anderen, der einen oder anderen die persönliche Begegnung. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ja, das ein oder andere Kritische, vielleicht auch mal Positive, auch persönlich vermittelt wird. Fände ich klasse.
Der Rettungsdienstler ist ja eher so ein Nörgler, ne? Aber ich glaube, was was gut getan hat, ist, glaube ich, mal so dieser Perspektivwechsel. Denn es ist nun mal so, man kocht ja immer so sein Süppchen und es ist schwierig, glaube ich, über den Tellerrand zu schauen. Und wenn man das dann jetzt hier gerade beim Punkt Arbeitszeit, das ist dann so leicht gesagt, mal so im Pausenraum zwischen Tür und Angel, mal 34 Stunden wäre eigentlich besser. So, was dann dahinter für ein Ansatz steht und ob man dann überhaupt noch diesen Job hat, wenn man das so umsetzt oder beziehungsweise bei einer Ausschreibung so entsprechend anbietet, das steht dann natürlich auch in anderen Blatt Papieren. Deshalb glaube ich, dass das schon ganz gut war, was wir hier für Einblicke bekommen haben, dass man jetzt weiß, dass der Bundesvorstand auch was zu tun hat. Und
ja, langweilig wird es, auch wenn ich jetzt so entspannt wirke, langweilig wird es nicht.
Das glaube ich.
Ja, so habt ihr auch mal ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen und wir freuen uns auf euch zum nächsten Mal. Oder?
Genau, vielen Dank.
Vielen Dank auf jeden Fall.
Bleiben Sie alle gesund.
Yes, Sie auch. Und dann auch nochmal Dank an Benjamin fürs Ermöglichen und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.